Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hallo, liebe Menschen. Willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Um ganz ehrlich zu sein, wir befinden uns am Ende eines relativ langen Tages und der Mensch, den ich jetzt euch vorstellen will, und ich haben uns jetzt sozusagen zusammengerottet, um die neue Folge aufzunehmen. Und Michael, ich freue mich wahnsinnig, dich zu hören und dass wir jetzt eine neue Folge machen können. Hallo.
Hallo Jochen. Ich und alle, die jetzt zuhören, sind quasi dein persönlicher Escape dieses Tages heute.
Yes, yes, yes. Realität muss weg. Obwohl wir reden ja über die Realität. Aber ja. Ne, du weißt, was ich meine.
Ja. Ja, aber das ist ja das Schöne am Reisen und am über das Reisen sprechen. Man kann der Realität so ein bisschen entfliehen. Man kann abhauen in Gedanken, im Kopf, und manchmal muss man das einfach, um vielleicht danach besser mit der Realität umzugehen, Jochen.
Und das Beste ist, man entdeckt sogar, während man der Realität entflieht, andere Realität. Und jetzt wird es ein bisschen wirr.
Jetzt komme ich nicht mehr mit.
Ich weiß, jetzt bist du eigentlich dann wieder raus.
Intellektuell, ne? Schaffe ich das jetzt schon nicht mehr.
Um dich jetzt wieder reinzuholen ins Boot sozusagen. Ja. Über Boote sprechen wir heute auch. Wir machen heute eine Folge, die uns beiden alles andere als egal ist, weil es eine Folge ist, die uns in jeder Form, die man sich vorstellen kann, sehr nahe steht. Wir können eigentlich nur scheitern übrigens.
Ja, wir haben so großen Respekt vor heute, ne?
Ja, total, weil wir kennen so viele Menschen, die in Köln leben, weil wir selber in Köln leben, die uns sagen werden, wenn sie das hören, Alter. Du hast jetzt nicht, Alter. Und das wird schrecklich. Wir sind aber bereit, diesen Weg, ja, über das rhetorische Nagelbett für euch zu gehen, über die rhetorische Asche, die hier vor uns glüht, um euch ein Köln nahe zu bringen, das ganz anders ist als das Klischee.
Absolut.
Und euch Sachen zeigt von Köln, die wirklich diese Stadt nochmal, die wir uns teilweise erarbeiten mussten und die wir über 10 Jahre, die ich hier zumindest lebe, irgendwie kennengelernt haben. Also es wird eine sehr wertvolle Köln-Folge sein, aus der, glaube ich, jede und jeder wirklich was rausziehen kann, was sie oder er noch nicht wusste.
Wir werden mit aufgeschürften Knien aus diesem Podcast kommen, denn wir haben gesagt, wir versuchen, Touristen zu sein in der eigenen Stadt. Also wir machen diese Folge tatsächlich über den Ort, in dem wir schon seit Jahren wohnen. Und dieser Ort Köln ist ja ein Ort, man muss das sich mal klar machen, Millionen Menschen aus aller Welt kommen als Touristen in diese Stadt jedes Jahr. Allein der Kölner Dom, ich habe das mal nachgeguckt, ist eines der meistbesuchtesten Gebäude und Bauwerke Deutschlands. 6 Millionen Menschen kommen jedes Jahr hin, gucken sich das Ding an, und es ist zu Recht UNESCO-Welterbe und Weltkulturerbe. Und wir haben uns gedacht, in diesem Sommer, wir gucken uns die Stadt, Jochen, mit frischen, neuen Augen an, ja. Und so ein Punkt war, wir wollen die Klischees, also sowas wie Kölsch, Kölscher Klüngel, Karneval und vielleicht auch ein bisschen Dom. Wir lassen das so ein bisschen weg und erleben Köln als perfekte Sommerstadt, in der man tatsächlich Urlaub machen kann. Und seit wir das wissen, laufen wir auch so ein bisschen mehr als Touristen durch die Stadt, so mittags. Wenn man in so einer Stadt wohnt, guckt man ja gar nicht so richtig mal nach links und rechts. Man weiß, was einem nervt, man weiß, was einem gefällt, und hat natürlich so Bewohneraugen und nicht so Touristenaugen. Und deshalb ist die Folge auch ziemlich aufregend für uns, weil natürlich auch diese Stadt, in der wir leben, das wissen wir als Reisende, hat natürlich auch so ein ganz, ganz starkes Image. Also neben diesem Karneval und Dom und so, aber auch das Image, was ich oft gehört habe, wenn ich unterwegs war: Ach, du bist aus Köln, ist das da nicht furchtbar hässlich? Und das ist oft so ein Klischee. Und wir können gleich sagen, vorneweg, hässlich ist die Stadt nicht. Sie ist auch kein Model. Da müssen wir uns gar nichts vormachen, ne? Aber sie ist alles andere als langweilig, und sie ist überraschend und sie ist kompakt. Also man kann diese Stadt erlaufen, erradeln. Es ist irgendwie so ein großes Dorf am Rhein, das manchmal schon so auf Stadt oder Weltstadt macht, aber dabei oft so herrlich selbstironisch ist und am Boden bleibt. Das ist so die Stadt mit K. Ja. Für mich.
Ja, und es sei vorweg gesagt, um sozusagen dann überraschenderweise irgendwie doch noch irgendwie das unterzubringen, was wir gerade ausgeschlossen haben, dass wir die Standards machen. Ehrlich gesagt, um es ganz kurz zu wechseln, man kann, wenn man eine Stunde hat zum Umsteigen am Hauptbahnhof Köln, kann man relativ viel erledigen von diesen Klischees. Der Dom steht direkt beim Hauptbahnhof und ich sage immer noch, mir fliegt immer noch die Kinnlade runter, wenn ich mir bewusst mache, wenn ich daran vorbeigehe, wie groß und imposant dieses Gebäude ist. Das sei einfach nur gesagt. Man kann kurz reingehen, kann sich das kurz angucken, das Richterfenster, alles super und du kannst danach in eins der Brauhäuser gehen, die auch direkt am Bahnhof sind und du hast viel, viel von Köln. Erstmal, du kannst sagen, ich war mal kurz in Köln. Aber das ist wirklich so. Es stimmt wirklich. Also, und du bist, der Dom steht direkt am Wasser. Das heißt, du hast den Rhein, du hast Köln, du kannst da essen, du kannst kurz mal, bist auf Köln sozusagen von den Leuten da dann so ein bisschen beschimpft oder begrüßt oder was auch immer. Du kriegst so ein bisschen diese Lebensart mit. Du hast eins der derbsten Sites in ganz Europa. Diesen Dom würde ich direkt daneben stehen und kannst direkt weiterfahren nach Düsseldorf. Nein, oder wo auch immer hin. Nein, aber damit sei das kurz gesagt. Aber jetzt mal wirklich zu dem, was wir teilweise voneinander noch gar nicht wissen, Michael und ich, und zu dem, was euch hoffentlich freuen wird und euch dazu bewegen wird, Köln aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen, nämlich als ungefähr das, dieses liebenswerte Dorf, das trotzdem Medienmetropole ist, in dem wir nun mal leben.
Spannend. Bevor es richtig losgeht, Jochen, du hast noch ein paar Feedbacks von unseren Leuten, sage ich jetzt erstmal so, ne? Ja. Aus unserer Community, was uns ja immer sehr freut, wenn ihr uns auf Instagram schreibt, auf Facebook oder so mal eine Mail rüberschiebt oder bei iTunes eine Bewertung dalässt.
Ja, also erstmal vielen Dank nochmal. Ich habe mir das alles jetzt gerade im Vorlauf dieser Folge nochmal angeschaut, sowohl mailmäßig als auch gerade bei Instagram und bei Facebook, was da reinkommt. Es ist wirklich herzerwärmend. Es ist ja tatsächlich wirklich schön, wenn man sich das mal, wie viel Liebe die eure Texte reinlegt und eure Erlebnisse, eure Fotos, die ihr schickt und auch mitmacht bei unseren Sachen, die wir da machen. Es ist einfach schön. Ich habe jetzt einfach mal beispielhaft zwei Sachen rausgezogen, was aber wirklich keine Wertung gegenüber irgendwem sein sollte, dass die anderen nicht vorgelesen werden. Ich habe nur einfach, was ich ganz lustig fand, war Markus. Markus hat geschrieben, dank eurer Slowenien-Folge haben wir uns aber jetzt doch schon, also kurz nach dem Lockdown entschieden, das Land ein wenig zu bereisen. Heute noch Ljubljana, so sagt man das, ne Michael?
Ljubljana. Ja.
Ljubljana. Morgen dann noch Piran. Und mit Blick vom Hotel auf die Burg von Laibach, einem Union-Bier in der Hand und eurem Slowenien-Podcast im Ohr, ist das der Traumstart in den Urlaub nach dem Covid-19-Lockdown. Ich finde es einfach schön, dass jemand ganz konkret von unserer Folge inspiriert wurde, sich ein Land anzugucken und offensichtlich viel Freude genießt. Und dann auch, wenn er dann da ist, wirklich auch gar nicht so viel Differenz zwischen dem, was wir atmosphärisch beschreiben und den Facts, die wir euch geben, irgendwie auch gerade findet. Also es funktioniert und das macht mich manchmal immer noch glücklich.
Ja, mich auch. Also mich sehr, gerade Slowenien, weil für mich, als ich zum ersten Mal in Slowenien war vor ein paar Jahren, mich das so geflasht hat und wir damals als wir mit dem Podcast angefangen hatten, Slowenien relativ früh gemacht haben und man muss auch sagen, da sind wir so ein bisschen aufgefallen. Da war Slowenien noch nicht so auf dem Schirm. Mittlerweile haben das mehr auf dem Schirm. Es fahren auch ein paar mehr Leute hin und wir können die Folge gern immer noch mal empfehlen und Slowenien sowieso Knaller.
Ja, dann habe ich noch hier ganz kurz Silvia Koch etwas, was mich sehr zum Lachen gebracht hat. Sie hört gerade unsere Folge, ich meine, es müsste die Jüst-Folge gewesen sein und ich musste so lachen, schreibt Silvia. Jochen, ich gehe ja auch meist um 21 Uhr ins Bett, du bist nicht allein.
Schön.
Das müsste Jüst gewesen sein, da hat mir Michael irgendwann reingedrückt von wegen, da bist du ins Bett gegangen. Ne? Und
ja, wie sonst doch auch immer, Jochen, 21 genau. Uhr, ne, Tagesschau, Zähne putzen, ab ins Bett.
Ja, aber wie du siehst und hörst, Michael, ich bin nicht alleine. Vielen Dank, viele Grüße an diese liebe Nachrichtensenderin namens Silvia. Vielen Dank, Silvia Koch. Danke fürs Hören und danke auch an alle anderen. Wir melden uns manchmal mit Abstand, weil es einfach zu viel ist, weil wir auch nebenbei noch erwerbstätig sind. Und von daher.
Ja, ich habe ja auch noch einen Haushalt. Ne?
Ja, ich auch. Das sieht zwar nicht so aus hier, aber ist so.
Ja. Ja. An dieser Stelle nicht nur liebe Grüße an alle, die uns schon kennen. Herzlich willkommen auch an die neuen Hörerinnen und Hörer von Reisen. Wenn ihr das erste Mal bei uns seid. Wir haben ein paar Nachrichten auch bekommen, dass Menschen uns in der Geosaison gesehen haben. Und das freut uns sehr. Im aktuellen Juniheft 2020. Da gibt es ein Interview mit uns und das haben schon ein paar Leute gesehen und haben mal reingehört und es gibt schon die ersten Nachrichten, dass der ein oder andere oder die andere es auch nicht so schlecht finden. Und das freut uns auch und wir können auch mittlerweile sagen, dass wir werden in Zukunft mit Geosaison öfter so gemeinsame Sachen machen. Seht ihr dann im Juli-Heft. Wir freuen uns drauf. Wir tauchen da regelmäßig wahrscheinlich im Heft auf und Geosaison hier bei uns im Podcast. Das ergibt Sinn. Die haben die gleiche große Leidenschaft, die Welt zu entdecken, Schönheit in der Welt zu sehen und machen sich auch über Nachhaltigkeit Gedanken. Und das machen wir ja auch immer. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, unsere Nachhaltigkeit-Folge wollen wir euch immer gern ans Herz legen. Und Nachhaltigkeit ist auch großes Thema im Juni-Heft bei Geo in der Grünzone. So heißt das bei den Kolleginnen und Kollegen da im Heft. Da drin auch ein Interview mit einem Typen, Elias, der ist 19 Jahre alt. Ich kannte die Geschichte schon vorher. Und der ist mit seiner Freundin irgendwie aus Österreich, wollte der nicht fliegen nach Vietnam. Der wollte nicht fliegen. Er sagte, ich brauche einen alternativen Weg. Und er hat sich über Monate und Wochen mit seiner Freundin, haben die sich einen Weg über Bahnen, also Züge gesucht, von Österreich, glaube ich, von Wien bis Saigon. Das hat sehr lange gedauert, das war muss aber eine ganz großartige Zugreise gewesen sein. Und aus den Erfahrungen hat er jetzt quasi ein Reisebüro gegründet, mit seinem Vater zusammen. Und die machen jetzt so auf Langstrecken Zugreisen. Also wir kriegen kein Geld, es ist keine Werbung, wir finden es einfach nur super cool. Und der Typ, der Elias, 19 Jahre ist er alt, der ist da in der Grünzone im Geoheft im Interview.
Super, ja, habe ich auch mal von gehört und habe jetzt auch beim Durchblättern schon gesehen. Ich habe es natürlich gleich gekauft, das Heft, weil wir drin sind. ja, habe ich Mama und Papa geschickt, na klar. Cool. Das ist, jetzt mache ich seriös, jetzt arbeite ich endlich mal seriös, ne? In einem Printmedium sozusagen. Nee, hab sie dann geschickt und hatte das tatsächlich auch gesehen. Und super Idee und ja, eben aber auch einfach cool, dass es einen Raum gibt, wo solche Leute sich dann mal äußern. In dem Sinne, schön.
Ja. Schön. Ihr Lieben, Köln. Köln ist die Heimatstadt von Jochen und von mir. Wir kommen hier nicht her, wir sind Zugezogene, wie so viele Kölner. Also wenn man hier, wir arbeiten ja schon sehr lange in Köln und manchmal dauert es ein bisschen, dass man wirkliche Kölner trifft, weil man das Gefühl hat, alle sind sie hierher gekommen, aus allen Ecken der Welt und aus allen Ecken Deutschlands. Und das macht Köln auch so spannend und sympathisch und aufregend und nie langweilig. Und wir haben das Ganze genannt Köln, ein Sommermärchen. Und der Titel, der lügt doch nicht, denn Köln hat den Rhein, diesen großen, großen Fluss. Man kann zwar nicht drin schwimmen, weil die Strömung zu gefährlich ist, da sterben immer wieder Leute. Also das können wir gleich am Anfang sagen, Hinweis, nicht im Rhein schwimmen. Aber es gibt tatsächlich 1A Strände in Köln mit richtig feinem, schönen Sand. Und da kann man auch mit den Füßen rein, teilweise bis zum Knie drin stehen in diesen Buchten, kann Muscheln sammeln, Rheinmuscheln, kann in tollen Buchten rumliegen, kann seine Kinder spielen lassen, kann den Hund mitnehmen, der kann da drin planschen, sich erfrischen und teilweise kann man auch direkt am Wasser grillen. Das geht an ganz vielen verschiedenen Stellen, auch sehr unterschiedlich landschaftlich im Rhein, am Rhein. Und eine wirkliche Schönheit, mit der wir diesen Podcast tatsächlich beginnen wollen, ist die Rodenkirchener Riviera. Der Stadtteil, also Rodenkirchen, wirkt gleichzeitig tatsächlich so ein bisschen nordisch. Jochen, du bist ja aus dem Norden, also hat mich jetzt nicht an dich erinnert, aber so wie die Häuser da gebaut sind, es sieht so aus wie so ein kleiner Ort an der Nordseeküste und die Hauptstraße zusätzlich teilweise auch so perfekte deutsche 80er Jahre. Das ist tatsächlich lustig, ein bisschen originell. Aber wenn man dann von dieser Rodenkirchener Hauptstraße, es gibt auch so einen historischen Ortskern, so richtig mit alten Häusern, das ist toll. Aber wenn man von da dann runter zum Rhein geht, zum einen hast du dann da unten, da geht's so richtig so, da gehen die Häuser so auf und du hast so eine richtige Flaniermeile mit so einer Art Hafenmauer. Dann kommt so ein Grünstreifen mit alten großen Bäumen, die Schatten spenden Und dann, und man glaubt es dann manchmal gar nicht, wenn man da steht, oder mir geht es dann so, ich gucke dann von diesem Mäuerchen, von diesem gepflasterten Weg über dieses Grün drüber, gucke auf den Strand, auf herrliches Wasser, was da so wellenartig ganz sanft in diese Buchten da so reinschlägt. Und das ist manchmal so ein abstruses Bild, weil Köln ja so oft so ein bisschen verbaute Stadt ist, die an manchen Städten so ein bisschen surreal wirkt, wie sie so zusammengesetzt ist, die Häuser, die Straßenzüge, die Verkehrsführung. Und dann gibt es dann im Süden dieser Stadt dieses Rodenkirchen, so ein bisschen California, was mit Schönheit glänzt und daherkommt wie so ein gemütlicher Ort im Norden.
Ja, Kölner haben, finde ich, immer ein sehr gutes Talent darin, es sich irgendwie gut gehen zu lassen und irgendwie was Eigenes aus einer Ecke rauszuholen. Dieses California ist natürlich für uns Kölner ein bisschen überstrapaziert. Auch dieser Vergleich mit so, das sei so ein bisschen so eine mediterrane Stadt oder so, das habe ich auch schon mal gehört. Das klingt immer so bescheuert. Aber es gibt tatsächlich diese Momente, wo du denkst, ich bin eigentlich gar nicht gerade so in der Mitte Zentral, also in der Mitte Westeuropas oder Zentraleuropas oder halt mitten in Deutschland, sondern du hast wirklich das Gefühl, du bist am Wasser. Und ja. Was ich immer so schön finde, wo du sagst Rodenkirchen, was ihr nie vergessen dürft, Leute, die das hören, es ist nie so weit weg. Das finde ich an Köln auch immer total bemerkenswert. Ich habe bei vielen Städten, habe ich manchmal auch so diesen Respekt davor zu sagen, oh, das ist jetzt wieder so eine Tagesreise, um da hinzukommen und ich muss 33 mal umsteigen oder was auch immer. Köln ist, hat viel, relativ viele Einwohner, aber Köln ist eigentlich, du bist eigentlich relativ schnell überall aus dem Zentrum, finde ich. Und das ist eben nicht, wir reden jetzt nicht von Sachen, die ein Riesenaufwand sind, um sie zu erreichen. Man muss nur wissen, wo sie sind und dann geht es eigentlich relativ schnell, oder? Denkst du nicht?
Ja, du bist fast von überall, sag mal, in Köln, also wenn in Köln City, du bist fast in einer halben Stunde bist du überall. Es ist nicht so wie man, also jetzt im Vergleich mit Berlin oder Hamburg, das ist dann, was du jetzt gerade sagst, dass man wirklich dann sagt, oh Gott, dann bin ich ja eine Stunde unterwegs, genau. Dann muss ich wieder zurück. In Köln, du kannst ja auch, das ist das Tolle an Köln, du kannst ja ein Leihfahrrad nehmen, es fährt die Bahn, es fährt ein Bus, also das ist schon toll. Du kannst es sogar erlaufen. Also die Stadt, die Fläche der Stadt und da, wo das meiste passiert, ist wirklich sehr, sehr übersichtlich und klein. Und Leute, die zum ersten Mal in Köln sind und wirklich vom einen Ende zum anderen Ende der Stadt mit dem Taxi fahren, denken so, what? Ich habe irgendwie 25 Euro bezahlt, mit einmal quer durch die Stadt? Das kann doch gar nicht sein.
Das ist, ne? Es ist halt keine Lebensentscheidung, sich jetzt für eine dieser Ecken zu entscheiden, von denen wir sprechen, sondern es geht teilweise um Stunden. Natürlich ist es entspannter, wenn man einen Tag hat. Aber das ist jetzt nicht wie in Berlin, bei dem du sagst, so, ich mache jetzt nur das heute und lass ganz viel aus. Das muss gar nicht sein. Also es ist eine kleine Entscheidung mit großer Wirkung. Wow, cooler Spruch. Ja. Ja, na egal.
Hast du gut gesagt. Jochen schreibt seine Texte übrigens selbst.
Ja, meistens, er stolpert nachdem dann immer, ich sie erst gesagt habe.
Stolpert da im Gehirn manchmal selbst drüber, wenn er sich da selbst zuhört. Aber der war sehr schön. Wir schreiben den mit und schreiben den irgendwo vorne drauf.
Stark, wir haben die Überschrift, ja.
Cool. Zur Orientierung, also auch dieses Rodenkirchen, man kann da auch einfach nur für 2-3 Stunden hin. Ne? Also Rheinkilometer 682, schreibt euch das auf, so als Orientierung. Das ist so die Uferstraße in Rodenkirchen. Wenn man von dort, also man kann da auch einen ganzen Tag, man kann da auch mehrere Tage bleiben. Und wenn man wirklich, also diese Buchten sind traumhaft schön. Die sind auch nicht überlaufen. Ich war jetzt am letzten Samstag einfach in der Vorbereitung zu einem Podcast nochmal da. Und du hast so Buchten, wo du hinten so grüne Wiesen hast, aber du hast auch so kleine Wäldchen. Und wenn du da so durchläufst, durch diese Wäldchen, hast du fast wirklich dieses mediterrane Gefühl, wo du durch so in Frankreich oder in Italien, im Piemont, durch so Pinienwälder läufst und gehst dann zum Strand. Und sowas hast du da auch, dass du durch kleine Wäldchen in diese Buchten gehst. Und das ist nicht überfüllt und nicht überlaufen. Du kannst dir da so dein eigenes kleines Ding mit deinen Leuten aufbauen, einen Grill hinstellen, dir ein Bier oder einen Saft aufmachen und hast dann wirklich Südgefühl mit Wasser. Bis aufs Schwimmen geht alles. Und wenn du dann weitergehst auf diesem Rheinkilometer zwischen 682 und 681, seht ihr da, da stehen immer so Riesenschilder am Rhein, da steht der Rheinkilometer. Die sind nicht zu übersehen, da kann man auch schöne Fotos machen. Und wenn man dann Richtung 681 läuft, kommt da im Süden von Köln ein Campingplatz, wo du auch nicht denkst, dass du an einer Millionenstadt dran bist. Das sieht dann auch fast sehr dörflich aus. Da gibt's eine Minigolfanlage, einen tollen Biergarten, auch in diesem Campingplatz drin. Da kann man auch, selbst wenn man nicht campt, reingehen. Da unten ist noch der Forstbotanische Garten. Man kann, wie gesagt, Minigolf spielen. Also wenn man einen Tag oder zwei total Urlaub machen will, quasi in Köln, aber man fühlt sich so an, als wäre man vor den Toren Kölns, dann ist das perfekt. Und was ich toll finde, man kann sogar, wenn man möchte, wenn man jetzt zum Beispiel Camper ist, das habe ich mir vorher auch nie überlegt, man könnte auch in Köln campen und von dort, von Rodenkirchen, auch die Stadt entdecken. Man müsste eigentlich gar nicht in die Hotels und das wäre eigentlich eine schöne Sommertour als Sommermärchen nach Köln zum Campen zu fahren. Denn was man grandios von dort unten, vom Süden aus machen kann, man kann über den Rhein Köln entdecken und mit einer Tour in 2-3 Stunden wirklich die großen Sehenswürdigkeiten vom Rhein aus selbst entdecken und zwar mit so Kanu- und Rafting-Touren. Das sind Touren, man kann zwar im Rhein nicht schwimmen, aber wenn man so mittelmäßig sportlich drauf ist, also selbst Jochen und ich würden das schaffen und haben das geschafft, kann man mit dem Kanu so geführte Kanutouren und Rafting-Touren machen und dann vom Rhein quasi in den Norden fahren Richtung Innenstadt, ne, fährt dann vorbei mit dem Kanu an Rodenkirchen unter diesen großen Rheinbrücken durch, fährt am Rheinauhafen vorbei, das ist so ein alter Hafen, der ehemalige Rheinhafen der Südstadt, da stehen so historische Hafenanlagen, das sieht toll aus, das ist auch in den letzten 20 Jahren alles neu aufgebaut worden, also entweder restauriert, plus neue Sachen dazu, die Kranhäuser sind ja so ein neues Wahrzeichen von Köln, da stehen so 3 große Bauten, die erinnern so ein bisschen so an so Hafenkräne. Ne? Also so Hafenkräne von früher, wo quasi so ein Haus hochgeht und dann gibt es quasi so einen Arm, der nach außen über den Fluss geht. Und so sind diese 3 Dinger gebaut. Das sind halt unfassbar teure Apartments drin und Büros. Die sehen aber, finde ich, ganz gut gemacht aus, weil du, und das ist auch wieder Köln, links dann, und das meine ich, machen die mit diesen Hafenkränen, mit diesen Häusern, mit diesen modernen Häusern so ein bisschen auf Weltstadt, weil da hinten dran ist dann auch, sind dann so Architektengebäude, da ist dann Microsoft und so. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann auf seinem Kanu nach rechts guckt, sind die Pollerwiesen. Also nur grün. Ganz viele grüne Wiesen mit Bäumen, wo du auch mal eine Schafsherde siehst. Ne? Also diese Pollerwiesen zum Beispiel, die werden von Schafen gemäht. Da ist dann immer der Schäfer mit seinen Schafen. Und das ist halt, das finde ich immer so ein abgefahrenes Bild in Köln. Du hast links irgendwie so Glasbauten mit Beton und Metall und rechts hast du wieder so eine große Wiese am Rhein, wo die Schafe sind und wo manchmal dann die Leute halt da picknicken und Partys feiern. Und wenn du dann weiter mit deinem Kanu so langsam gemütlich an den Schafen und diesen Kranhäusern vorbeikommst, kommst du am Schokoladenmuseum vorbei. Und das ist auch ein toller Bau. Und das klingt immer so ein bisschen kindisch. Warst du mal drin, Jochen, im Schokoladenmuseum?
Also hör mal, der Schokobrunnen, Alter, muss sein.
Aber ich sag mal, Schokobrunnen.
Also oft ist es ja so in klassischen Köln, Touristentipps, so ist das Schokomuseum an 2 meistens nach dem Dom. Das finde ich persönlich fast ein bisschen früh, ne? Also deepest respect zum Schokoladenmuseum, aber es ist jetzt irgendwie, wie gesagt, bei den Sachen, die wir jetzt hier abreißen, so finde ich, da gibt es noch fast noch schönere Sachen so, aber der Schokobrunnen da drin, da gehe ich natürlich nicht dran vorbei. Ja. Aus Recherchezwecken war ich da ab und zu anwesend.
Also rein beruflich waren wir da drin.
Ja, natürlich, hatte auch keinen Spaß.
Ja, da ist das Schokomuseum, da gibt es noch das Olympiamuseum und es gibt ein neues Riesenrad in Köln. Das steht auch da an diesem Platz. Der Platz da vor dem Schokomuseum ist toll. Und dieses Riesenrad, ich war da noch nicht drauf, weil das gibt es erst seit ein paar Tagen und Wochen. Da macht dann Köln wieder so ein bisschen auf London, ja, so London-Eye-mäßig. Mhm. Natürlich ist das Riesenrad ein bisschen kleiner, ist auch so ein mobiles. Aber da hat man bestimmt einfach einen tollen Blick über den Rhein bis hin zum Dom und zur Altstadt, weil an der kommen wir dann auch vorbei mit unserem Kanu. Die Altstadt im Sommer voll überall Restaurants draußen, muss man gucken, würde ich immer so ein bisschen aufpassen. Also ich als in Köln Wohnender bin da tatsächlich nicht so oft in der Altstadt, obwohl sie natürlich schön ist, kann man aber wunderbar durchlaufen und nach der Altstadt, und das sieht man dann auch vom Wasser aus, da brannt natürlich der Dom. Ne? Der ne. Kölner Dom, wir haben am Anfang kurz schon mal darüber gesprochen. Es ist ein gigantisches Bauwerk und dieses gigantische Bauwerk ist auch im Krieg stehen geblieben. Köln hat manchmal dieses Image von hässlich und ist an manchen Ecken auch so ein bisschen seltsam, weil Köln halt im Krieg, glaube ich, zu fast 90% weggebombt wurde. Und der Dom ist stehen geblieben. Mysteriöserweise ist der Dom stehen geblieben. Da gibt es ganz viele Geschichten drüber. Google das mal, lest mal nach. Der Dom ist stehen geblieben und ist das natürlich das Wahrzeichen dieser Stadt. Er ist drinnen auch Hammer. Es ist sehr interessant durchzulaufen. Es gibt die Schatzkammer und es ist nicht Touri. Es ist toll, da hochzulaufen, diese Stufen, das ist auch nicht unanstrengend, aber so Leute auch so mittleren Alters wie Jochen und ich, wir würden das schaffen, dann schafft ihr das auch. Und bei tollem Wetter hat man eine tolle Aussicht dann auch vom Linksrheinischen aufs Rechtsrheinische, was immer so ein bisschen an Köln vergessen wird. Das ist auch ein toller Blick. Und an diesem Dom fährt man im Kanu vorbei und dann kann man auch noch ein bisschen weiterfahren bis zur Zoobrücke. Das ist ein toller Abenteuertag. Also man kann Rafting, Kanu mitten in der Stadt von diesem Campingplatz im Süden von Köln machen. Das ist in so einer Stadt von der Größe, kenne ich das nicht, dass das so entspannt und kurzfristig und alles möglich ist innerhalb von 2-3 Stunden.
Ja, du sagst es ganz richtig, dass das hört, klingt jetzt auch, also einerseits ist es irgendwie jetzt von den Sehenswürdigkeiten her irgendwie eine Weltreise und die Kontraste halt groß zwischen diesen modernen Bauten und den Schafen und auf den Wiesen und dann wieder den Dom, den du ja fast von überall siehst vom Wasser aus, weil er einfach, der Dom ist jetzt zu groß. Also du stehst immer davor und denkst so, eigentlich ist der jetzt immer noch zu groß. Der ist einfach unfassbar groß.
Du kannst ihn gar nicht richtig fotografieren, wenn du davor stehst.
Nee, es ist wirklich, jeden Tag versuchen es ja 280 Milliarden Asiaten und sonst was, irgendwie dieses Foto zu machen. Und es ist halt verdammt schwierig. Aber was man halt bei all dem bedenken muss, diese Kanutour wusste ich gar nicht, klingt total spannend. Erstens, weil du über einen großen Fluss fährst. Und wenn du dann unter so einer großen Brücke durchfährst mit so einem kleinen Kanu, das ist schon, das muss ein abgefahrenes Gefühl sein. So. Und das liegt alles nicht so weit auseinander. Wir reden nicht, also man erlebt viel, aber irgendwie ist Köln immer dieses Dorfding ist schon da. Es ist jetzt alles so, manche Strecken, von denen du jetzt gesprochen hast, von mir aus von diesen Hochhäusern, ne, also diese modern gebauten, diese drei Hochhäuser, die so komisch geformt sind, ne? Ja. Die Kranhäuser zum Dom, das ist nicht weit.
Ach, mit dem Fahrrad mit dem Fahrrad sind das 8 Minuten oder 10. Ja,
das ist wirklich verdammt wenig. Und das heißt, man kann auf diesen kurzen Strecken, ich habe in Köln selten eine Strecke erlebt, die ich wirklich lang fand. Es sei denn, ich war wirklich vom wirklich äußersten Norden und äußersten Süden, kann man einfach verdammt viel, viel erleben. Und du sagtest gerade, Michael, Zoobrücke.
Ja.
So. Und jetzt komme ich mit was, was sozusagen, also Rodenkirchen auch mit meinen mickrigen Geografiekenntnissen liegt ja im Süden. Ne?
Unten, würdest du sagen.
Ja, genau. Ja. Und jetzt komme ich zum Norden. Und ich möchte so viel verraten, ich kenne diesen Norden relativ gut, weil ich in der Ecke wohne. Das ist jetzt immer noch nicht konkret genug, aber zumindest...
Du bist halt so ein Nordjunge, ne?
Genau, selbst in Köln wohne ich im Norden. So. Und da, wo die Zoobrücke ist, ne? Ich rede jetzt von der Seite, auf der Dom ist. Ja? Das nennt man linksrheinisch, oder?
Ja, das ist linksrheinisch.
Genau.
Ja. Im Westen.
Genau, und da liegt ein Stadtteil, der für mich einer der Höhepunkte Kölns ist, in dem ich rein zufälligerweise auch lebe, der heißt Riehl. Und das haben
Köln, nicht viele. Riehl.
Genau, R-I-E-H-L. So, und das ist einfach ein Stadtteil, den haben noch nicht viele Leute auf der Kette, habe ich das Gefühl. Zum einen ist das Bizarre, dass auch viele Leute, die in Köln wohnen, Riehl nicht auf dem Plan haben. Also ich habe einen Freund hier gehabt, Jens, der wohnt inzwischen jetzt in Berlin, aber der hat sehr lange hier gewohnt, der hat gesagt, er besucht mich nicht in Riehl, er fährt niemals so weit raus.
Ein guter Freund aber auch, ne? Ein sehr guter Freund.
Ja. Ne? Nee, ja. Also, nein, aber das ist wirklich ein guter Freund, aber und es ist nicht weit raus. Das ist Köln, dieses so, ich fahre weit raus. Köln-Riehl ist mit einem Taxi, ja, vom Zentrum von Köln-Riehl zum Hauptbahnhof sind es 13 Euro. Also es ist wirklich, es ist verdammt kurz. Es sind 4 bis 5 bis 6 Bahnstationen. Es ist wirklich verdammt wenig. Und das Krasse an Riehl ist, Riehl hat lange geschlafen. Also viele Hipster sind hier nicht oder so. Hier sind eher Rentner und es ist ein sehr, sehr beschauliches Viertel so.
Also nur Rentner und du.
Sozusagen, ja. Mein Tempo, ne? Ja. Wenn ich nach Riehl reinkomme, aus Köln, ne, so aus Arbeit, weiß ich, Medienjob, was auch immer, und du fährst gerade im Winter nach Riehl rein und hast diese, Im Winter kommt noch diese Weihnachtsbeleuchtung dazu, die auch direkt an meiner Butze auch mit angebracht ist. So, du fährst irgendwie unter einer Autobahnbrücke durch und dann biegst du einmal links ab, da ist der Eingang vom Zoo da, und biegst sofort wieder rechts ab und fährst erstmal durch diese Straße, die Stammheimer Straße durch, und denkst so, wow, das sind ja ganz schön schöne Altbauten. Das sieht ja eigentlich aus wie Hamburg an vielen Ecken, die ich manchmal so sehe, die ich alle gar nicht bezahlen kann. So, und dann fährst du diese Straße durch und kommst irgendwann in so ein kleines Viertel rein, in das Zentrum von Riel. Und das ist ein ganz winziges Zentrum. Da ist der Hintereingang vom Zoo, da ist Mittwochs und Samstag ist da ein Markt auf dem Rieler Gürtel. Das ist eine Straße, die hat so einen Mittelstreifen, so fast ein bisschen alleeartig von Bäumen umkleidet. Du hast hier einen Schuster, du hast hier einen Buchladen, alles Einzelhandel, du hast ein paar Cafés. Also ich sage immer so das kleine Stars Hollow von Köln. Also du hast dieses, also Gilmore Girls, wisst ihr? Also ja. so ein ganz idyllisches kleines Dörfchen. Natürlich hat Riel auch seine Tücken, ne? Aber vor allen Dingen
kommt alle hin. Die ja, Schliemann-Gang, genau. Nehmt euch aus.
Ja, genau. Aber es ist gefühlt klein, aber es hat halt alles. Und es ist so die Hauptsites, diese Key Sites, also die wirklich Hauptsehenswürdigkeiten, sind schnell erzählt. Das ist der Zoo. Klar. Über Zoos kann man immer streiten. So, ne? Findet man es gut, findet man es nicht gut. Die Kinder finden es toll. Wenn sie erwachsen sind, denken sie, oh mein Gott, die armen Tiere. Andererseits hat sie ihnen was gebracht, Bezug zu Tiere zu finden. Ich will das ganze Zoo-Thema nicht aufmachen. Es gibt dort Orang-Utans, Gorillas. Wunderschön und anzusehen.
Ganz viele Tiere. Das Ding ist, ich will da mal kurz reingrätschen, ohne dass wir das Thema aufmachen, ob wir Zoo gut oder schlecht finden. Aber was ich gemerkt habe, als ich dich mal besucht habe, ne, ich habe dich mehrmals besucht in deinem Stadtteil. Und ich war vorher sogar, bevor ich dich kannte, schon mal in Riel, auch wegen dem Zoo. Wenn man um den Zoo rumläuft, hört man halt die Tiere. Also das ist halt völlig abgefahren.
Ja, das ist total krass. Ich auf meinem Balkon, auf einem kleinen beschaulichen Balkon, der zur anderen Seite raus ist, der Straße, höre ich manchmal die Elefanten. Und es sind ja auch mal so ein paar grüne Papageien aus dem Zoo geflüchtet, hieß es. Also das ist, glaube ich, die Story hinter diesen grünen Papageien. Wenn ihr in Köln steht, seht ihr einen Schwarm grüner Papageien an euch zusammenfliegen, vorbeifliegen. Ja. Und es war so, in meiner wilderen Phase meines Lebens, stand ich irgendwann auf diesem Balkon, kurz nachdem wir hier eingezogen waren, und stand da, ich bin reingegangen und meinte, sag mal Leute, ich habe gerade einen Schwarm grüner Papageien gesehen. Und die Leute so, Junge, du musst langsam mal zum Doktor. Aber es stimmte, stellte sich irgendwann raus. Weil es gibt verschiedene Schwärme grüner Papageien in Köln und die sind angeblich aus dem Zoo mal geflüchtet. Und die leben hier, mediterran. So.
Die sind überall. Überall sieht man diese Papageien in Köln.
Es ist wirklich so, ja. Und Zoo finde ich ein bisschen teuer. 20 Tacken für einen Erwachsenen finde ich schon ordentlich. Also das ist jetzt nicht so ein Ding, wo du jeden Tag rumhängst. Also ich gehe da jetzt auch nicht so oft rein, aber er ist da. Und man hört auch die Seehunde immer, angeblich hört man die Seehunde nur, wenn sie gerade läufig sind, genau, aber ich glaube, also drei Viertel des Jahres sind die wohl auf Betriebstemperatur, auf jeden Fall sind die immer am Start, man hört die eigentlich durchgehend. Zudem ist hier oben auf dem Papier, es ist wirklich unglaublich, ohne Scheiß, du stehst da, wartest auf dem Bus und denkst so, Leute, ey, irgendwann muss man doch mal fertig sein, aber gut, morgens auf dem Weg zur Arbeit, abends zurück, meine Güte. Ne?
Und nein, du immer neidisch, immer, die haben ein Leben. Und ich muss jetzt wieder zur Arbeit.
Genau, ich muss zur Arbeit. Die nicht, die arbeiten anders. So, Botanischer Garten Köln. Wunderschön. Kann botanische Gärten oft ja verschrien als langweilig. Es ist wirklich ein sehr schönes, großes Areal, was toll ist, um da spazieren zu gehen. Wirklich auch sehr, sehr schöne Pflanzen und wirklich abgefahrener Kram, der da steht. Wunderschöne Bäume. Es klingt ein bisschen banal, aber es ist wirklich schön. Und da steht unter anderem auch die Flora Köln drin. Das ist ein
wunderschön.
Wunderschönes Gebäude, ein palastartiges Gebäude. Groß, wurde jetzt auch ganz groß, ich glaube sogar entkernt, aber renoviert mindestens über die letzten Jahre hinweg. Ist seit ein paar Jahren wieder geöffnet. Da finden Tagungen statt, Konzerte, gesellschaftliche Anlässe. Und der Haupteingang des Botanischen Gartens mit einem Blick auf diese Flora, ich habe noch niemanden gesehen, der kein Foto davon gemacht hat, weil da so ein riesiger Park ist und mit Springbrunnen und wunderschönen Blumen und dahinter halt dieses riesige Gebäude mit dieser großen Kuppel steht. Ein wunderschöner Anblick, ein ganz toller Ort.
Das hat so ein bisschen was so von so einem royalen französischen oder britischen Garten irgendwie oder auch das Gebäude und da ist ja dann auch so ein Springbrunnen und dann diese Terrasse oben, das macht schon was her, das ist toll. Ja, und da gibt es auch eine Gastronomie, also wenn man da im Sommer hingeht.
Dank Augusta heißt die tatsächlich. Dank Augusta. Ist ganz gut, ja. Kann man rumhängen, kann man viel draußen sitzen. Es gibt generell in Riel, gerade im Zentrum, so ein paar, so drei, vier kleinere Cafés, auch alles selbstgeführt, klein. einfach schön, so, weißt du, wo du dann auch hingehst und dann auch mal was da lässt, weil du denkst, mein Gott, schön, dass es sowas gibt, weißt du? Es ist einfach sehr beschaulich bei uns in Riel und das sind halt, weißt du, so die Hard Facts. Aber jetzt sind wir bei den kleinen Cafés, jetzt sind wir bei diesen kleineren Sachen, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, die definitiv nicht im Reiseführer stehen. Ein Spaziergang durchs Villenviertel von Riel, also wenn ich es mal so nennen darf, das ist direkt an...
Tolle Überschrift fürs Kapitel, wieder was Tolles, wo man was oben drüber schreiben kann. Jochen, ja, was ist heute mit dir los? Du lieferst.
Ich hab einen Lauf. Ja, ich war gerade noch drüben bei den Seehunden und jetzt läuft's an.
Naja. Und nein, ich habe Bilder im Kopf. Nicht schön. Ja,
es tut mir leid. Diese Bilder. Nee,
also, ja, dieses Kribbeln im Bauch, das man niemals vergisst. So,
stimmt,
ist das
doch
was P. Anderes, Werner, ne? Ey.
Ja.
Grüße.
Wenn du rausgehst aus aus dem Botanischen Garten, gerade aus dem Hintereingang oder halt, da gibt's auch noch, ich glaube, es gibt so drei Eingänge und es gibt den Haupteingang, von dem du, wenn du rausgehst, links abbiegen musst, ansonsten die anderen beiden Eingänge führen da oder Ausgänge führen da auch hin, ist dieses Villenviertel von Riel. Das ist so ein Viertel, ich finde, an jedem Haus könnte ein Tatort gedreht werden, weil das immer sind so die Orte, in denen die heilen Familien wohnen, denen dann doch ein Mord passiert. Weißt du, so wunderschöne Häuser, also Villen, aber halt auch nicht protzige Villen, sondern einfach, ich finde, eine der schönsten Wohngegenden in Deutschland. Also wirklich wunderschön, klein, also das ist relativ schnell erzählt, aber du kannst da durch verwinkelte Gassen dich schon so, weiß ich, eine halbe Stunde bis Stunde durcharbeiten. Und hast dann auch unter anderem, wenn du zum Rieler Gürtel kommst, das ist so eine der Hauptstraßen hier, hast du diese Kirche. Wie heißt die? Die heißt St. Engelberg. Ne, Sand Engelbert, so heißt die. So. Und es ist dieses klassische Ding von, ich gehe tausendmal dran vorbei und ich nehme es nicht wahr, bis ich eine Podcast-Folge drüber mache und da stehe und denke, wie geil sieht das eigentlich aus?
Es ist verrückt, ne? dass man, wenn man irgendwo wohnt, das ist ja auch mit den Museen oder so. Ich renne ja, keine Ahnung, wenn ich irgendwo bin, gucke ich immer so, auf jeden Fall will ich irgendwie zwei, drei coole Museen sehen. Und ich glaube, die ersten Jahre, als ich in Köln gewohnt habe, war ich nie in einem Museum und habe dann Jahre erst später entdeckt, ey, was haben wir für eine Museumslandschaft? Sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir bleiben aber jetzt erstmal in Riel, bei der Kirche.
Ja, das ist einfach so, du stehst vor diesem Ding. Und ich hätte unterwegs 43 Bilder davon machen. Mhm. Und würde sagen, mein Gott, ich bin durch ein wunderschönes Villenviertel gelaufen, von dem ich gar nichts wusste. Und da habe ich diese Kirche gesehen. Das ist einer der ersten modernen Kirchenbauten Kölns. Das habe ich mir dann halt rausgelesen, weil ich dachte, woher kommt das? Denn es ist letztlich, es hat eine sternförmiges, gebogenes, silbriges Dach. Also stell dir ein silbernes Dach vor, das so ein bisschen wie ein Stern geformt ist, wenn du von oben drauf guckst, aber noch nach oben gebogen ist. Mhm. Und das ganze Gebäude selbst, die Mauern sind aus rotem Backstein. Und das ist, und der Kirchenturm steht abseits, das ist ein separates Gebäude. Und es ist ein Architekturhighlight. Also es ist etwas, ich war mal in Tokio, bin ich mal zu irgendeiner Dome, so einer Kirche gefahren, die im Stil des Brutalismus gebaut wurde, wirklich durch die halbe Stadt, Riesenstadt, Tagestour. Fantastisch, wirklich spektakulär. Und das ist eigentlich genau das. Es steht nur nebenan. Und deshalb habe ich es halt in dem Moment da nicht wirklich wahrgenommen. Und das ist Riel. Du kannst in Riel einen halben Tag verbringen. Du kannst da hingehen, kannst da spazieren gehen, Flora machen, Zoo vielleicht von außen nur die Robben hören oder reingehen und dann halt diese Kirche sehen. Und das Beste ist, und da sind wir wieder eigentlich bei so einer Sache, die auch überall steht, aber die vor allen Dingen auch ein guter Weg ist, wegzukommen oder irgendwo hinzukommen, die Seilbahn.
Ah ja, die Seilbahn, die ist fantastisch. Ja.
Die ist toll, weil du in Riel, also so, wenn du aus dem Haupteingang vom Zoo rauskommst nach links, also Richtung Wasser, die ist direkt am Wasser gelegen, an der Zoobrücke unten, steigst du ein und fährst für 4,80, fährst du rüber nach Deutz auf die andere Rheinseite und du hast einen bestialisch guten Blick auf diesen Dom und auf diese Stadt. Du sitzt rechts in dieser Kabine und du guckst nach rechts und siehst halt diesen Dom am Wasser gelegen. Mach das zur Not auch noch bei den Kölner Lichtern, also eins dieser großen Feuerwerke, das hier stattfindet. Es ist wirklich einfach spektakulär. Du kannst aus diesem Baustein, kannst du dir einen wunderschönen Tag machen. Und viele der Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Eltern unterwegs bist oder mit, weiß ich nicht, mit wem auch immer, von mir sind nicht alle gut zu Fuß oder du hast viele Kinder dabei und willst nicht so viel laufen oder was auch immer. Du kannst diese Zoo, Flora, Villenviertel direkt nebenan und dann noch diese Seilbahnnummer kannst du machen, ohne dich groß anzustrengen. Du kannst es relativ gut abreißen, so, weißt du? Und für mich eine der schönsten Ecken. Ich habe damals, als ich hier hingezogen bin, nie verstanden, warum ich das vorher alles nicht wusste. Also es geht wirklich unter. Alle reden von Ehrenfeld, alle reden von Neu-Ehrenfeld. Und das sind alles tolle Stadtteile. Aber das ist nochmal ein Level so, bei dem du denkst, warum redet keiner darüber? Warum zieht hier keiner von den Leuten hin, die in meinem Alter sind? Ich verstehe es bis heute nicht. Es wird sich jetzt auch mit diesem Podcast wahrscheinlich ändern, weil es sich ja eher an Touristen richtet. Aber es ist wirklich spannend. Spannend und schön. Spannend
Riel und schön. Kommt. Das ist der neue Claim. Riel kommt.
Jochen Schliemann. Ja, nicht zu schnell. Ich wohne ja hier noch.
Ne? Ja. Du hast ja noch ein paar Jahre. Die sollen kommen, wenn du nicht mehr da bist.
Ne? Ja, ein paar Jahre. Jetzt, gut, ich bin ja im Spätherbst inzwischen angekommen. Von daher so ein paar Jahre gibt mir noch.
Aber es ist der goldene Spätherbst deines Lebens, ja. Jochen.
Ich will noch ganz kurz die Strände kontern, die du gesagt hast. Und dann kannst du wieder ein paar Dinger raushauen.
Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
Du steigst aus dieser Seilbahn auf der anderen Seite, ne? Auf der anderen Seite Köln sozusagen, auf der nicht der Dom steht. Und da ist einmal so ein Wellnessbad irgendwie, da kannst du rein, kannst den ganzen Tag saunieren und draußen liegen und sonst was. Achtung übrigens, von der Seilbahn kann man in den Garten vor der Sauna reingucken.
Das sind die Claudius-Therme, ne?
Genau.
Nenn uns bei Namen. Und wenn du von der Seilbahn oben runter guckst, siehst du nackte Leute. Ist toll mit Kindern. Ist toll mit Kindern.
Ja. Es sei vor allen Dingen den Leuten nicht oben gesagt, sondern den Leuten da unten gesagt. Leute. Und ich war oben.
Ja gut, du kamst quasi von den Seehunden und bist dann in die Seilbahn und hast dann von oben nackte Leute geguckt. Man kriegt ein ganz neues Bild von dir, Jochen, hier in diesem Kölner Podcast.
Vielleicht haben wir so eine neue Überschrift. Sextour durch Köln.
Ja.
Reisen der Podcast. Oh Gott. Bitte nicht. Ja. Nein, also du steigst aus und du könntest jetzt zum Beispiel in die eine Richtung, in Richtung Dom gehen. Also Dom ist auf der anderen Rheinseite, aber in die Richtung gehen, in die Innenstadt gehen und hast einen wunderschönen Weg, der großteilig betoniert ist, mit einer schönen Grünfläche, wo du abhängen kannst. Und das allein ist schön. Was du aber auch machen kannst, ist halt in die andere Richtung gehen, Richtung Mülheim, raus aus der Stadt. Und da wird es dann wirklich alternativ und schön. Du hast riesige Uferflächen, du hast, der heißt glaube ich sogar Rhein-Uferweg und die Insel da heißt Mülheimer Insel oder so. Also ich glaube, die hat sogar einen Namen. Letztlich ist es die Insel vorgelagert vor Mülheim, wenn du rauskommst zur Seilbahn und ein bisschen weiter rausgehst aus der Stadt. Und das ist wirklich eine Grünfläche mit einem Strand. Und da sitzen abends schon mal Leute und grillen und so, aber da sitzen nicht die Massen. Und da hast wirklich das Gefühl, genauso wie in Rodenkirchen, du sitzt am Strand und da siehst du dann tatsächlich auch noch quer über den, also stadteinwärts, siehst du den Dom. Also du sitzt praktisch an einem Strand, der fast manchmal bei gutem Wetter wirklich mediterran wirkt, ne? Und du siehst den fucking Dom. Und das ist, mehr geht meiner Ansicht nach nicht. Und das kannst du sehr lange gehen, da gehst du über eine kleine Brücke, die heißt Katzenbuckel, so, also das könnt ihr auch alles mal im Netz eingehen, dann werdet ihr das auch finden, kommst dann nach Mülheim rüber und kannst dann eigentlich auf der nächsten Brücke wieder rübergehen, auf die Domseite sozusagen, nur bist relativ weit aus der Stadt raus, du bist eigentlich da, wo Riel ans Wasser grenzt, denn Riel liegt auch noch am Rhein, am Wasser, nur einen Kilometer eigentlich weg, über eine Hauptstraße rüber, und da sind auch manchmal Schafe, da ist eine riesen Grünfläche, da ist der Nieler Strand, der heißt sogar so, das ist eine riesige Halbinsel, die so den Fortwerken vorgelagert ist. Und das ist auch einfach ein kleines Wäldchen, Grünfläche, Wanderwege, Leute, die chillen. Einfach schön und vor allen Dingen alternativ. Du kannst von dort aus auch den Dom sehen, kannst auch diese ganzen Lichterfeste gucken, was auch immer. An Silvester kannst du dich da hinstellen, bist raus aus den Massen. Du kannst einfach in Ruhe alles angucken, weil alles jetzt nicht total wilder Urwald ist, aber es ist alles noch nicht so erschlossen, noch nicht alles so zubetoniert. Meiner Ansicht nach mit die schönste Ecke Kölns halt. Einmal diese Insel auf der Mülheimer Seite, diese Halbinsel mit den Stränden mit dem Blick auf den Dom. Und dann gibt's halt diese Rieler Seite mit den vielen Grünflächen und den riesigen Bäumen, die da stehen. So eine Allee an so einem Uferweg. Tolle Ecke.
Wenn wir da schon so ein bisschen raus sind aus dem Kern Köln, ne? Jetzt im Norden von Köln, Mülheim, was man auch toll machen kann, was man auch vergisst, und ich habe es in dieser Corona-Zeit gemacht, weil man nichts anderes machen konnte. Ich habe öfter mal Köln umlaufen. Also ich bin in Köln und rund um Köln gewandert. Ich war da auch sehr skeptisch, aber das war fantastisch. Also es gibt, ich nenne nur ein paar Namen, und wenn ihr Wandersleute seid oder wandern wollt oder irgendwie einen Stadturlaub machen wollt, und das kann man in Köln ja machen, also Strand, Stadt, City und trotzdem auch wandern, dann gibt es nah an Köln dran und man kann in Köln losgehen, zum Beispiel auch in Mülheim, wo du gerade warst. Da kann man bis nach Leverkusen, nach Schlebusch laufen und das ist am Rhein entlang und dann durch so Heiden und kleinere Stadtteile von Köln. Das ist sehr, sehr spannend und idyllisch. Also ich habe da sogar, weil du denkst, du läufst so zwischen Köln und Leverkusen, da ist ja viel, viel Stadt und dann ist da nochmal ein Industriegebiet, aber zwischendrin sind Wälder und Felder. Wir haben bei der Wanderung Reh gesehen tagsüber. Ne? Also und du bist immer noch im Stadtgebiet, also du hast dann auch was Wildes und das ist jetzt nicht so eine Wanderung wie durch die Alpen, wo du jedes Mal geht ein Tal auf und so O's und A's, aber es war super interessant und super spannend und auch schön. Und besonders schön ist ganz einfach der Königsforst, tolles Wanderwaldgebiet. Da gibt es auch die höchste Stelle von Köln, die ist irgendwie so 5 Meter hoch, keine Ahnung, man merkt sie gar nicht, sie haben zum Glück ein Schild dran gemacht. Aber darum gibt es einfach auch einen schönen Wanderweg im Königsforst und das ist auch so groß und idyllisch, das verläuft sich auch zwischendrin, zwischen diesen Waldwegen gehen dann mal so Lichtungen auf und du hast kleine Weiher und kleine Seen, wo du Rast machen kannst, wo es auch Bänke gibt. Mitten im Wald war auf einmal so ein Wasserdrehtding, weißt du, wo du so kneipkurmäßig auf einmal so die Füße ins kalte Wasser, aber ganz alt angelegt, wunderschön, zwischendrin ein paar Bäche und ein paar Flüsse, so alte historische Hügelgräber, also das kann man da alles entdecken, raus noch weiter, die Warner Heide, Königsforst, das sind so zwei Orte, die ich auf jeden Fall für Wanderungen rund um Köln empfehlen kann und auch für die Kölner, die noch nicht da waren, das ist ein 1A Naherholungsgebiet und auch wieder nicht weit, du kannst von der Stadt dorthin laufen oder mit der Bahn und da gibt es so einen Kölnweg rund um Köln und du kannst überall an den Punkten mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und wieder zurück, das heißt, du brauchst da kein Auto oder so, du kannst immer von Punkt A nach B laufen und kommst immer wieder zu deinem Hotel oder zu deinem Campingplatz oder wo du halt wohnst, auch wieder zurück. Also Wandern rund um Köln, es gibt so einen Rundwanderweg, das kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt verschiedene Strecken ausprobiert und war begeistert, war dann doch überrascht, was dann so drumherum doch ist.
Fett. Ja, und wieder gilt, es gab noch nie den Moment in Köln, bei dem ich dachte, jetzt komme ich nur unter riesigem Stress und riesigem Aufwand wieder nach Hause. Es geht immer, es ist okay, wir reden nicht von Weltreisen. Auch da, Königsforst hält eine U-Bahn. Ja. Ich rede nicht von einer U-Bahn wie in Hamburg oder Berlin, die erstmal 3,5 Stunden geradeaus fährt oder so. Das ist alles überschaubar von den Distanzen. Ne? Ja.
Wir gehen jetzt aber, Jochen, weil mir das irgendwie am Herz liegt, wir gehen aus der Sommernatur trotzdem nochmal rein, mitten in die Stadt. Auch in zwei Stadtteile, die du eben so ein bisschen gedisst hast, weil gesagt, alle reden über Ehrenfeld, alle reden über Neu-Ehrenfeld.
Ist ja so, aber ist ja nicht böse gemeint.
Nee, ist nicht böse gemeint. Ganz toll ist auch die Südstadt. Es gibt ganz viele Ecken, aber wir müssen uns ja so ein bisschen auf den Sommer konzentrieren. Wir haben ja gesagt, das ist Köln ein Sommermärchen. Und deshalb möchte ich mit euch eine Wanderung, einen Lauf über die Venloer Straße in Köln machen. Alright. Die Venloer Straße, die Kölner, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jochen, die Kölner haben so eine Hassliebe zu dieser Straße. Die ist verkehrstechnisch anstrengend. Die Comedian Hazel Brugger, die kommt aus der Schweiz, die wohnt hier in Köln, die hat mal über Köln gesagt, Köln ist die einzige Stadt der Welt, in der es für Autofahrer, für die Leute, die den öffentlichen Nahverkehr benutzen und für Fußgänger und Radfahrer für alle gleich scheiße ist.
Ja, das kann ich eigentlich bestätigen. Grüße. Ja.
Und das ist auf der Venloer so ein bisschen wahr. Ne? Aber es wird auch besser in Köln. Also ich glaube, langsam haben sie so verstanden, dass das mit dem Fahrradwegen echt Sinn macht. Und es ist auch nicht überall so schlimm. Und als Tourist ist das auch nochmal was anderes, weil du kommst mit Fahrrädern, mit Carsharing, mit E-Rollern, mit E-Scootern, Share-Fahrrädern, der KVB, der Bahn. Du kommst schon gut durch die Stadt und natürlich kannst du auch viel zu Fuß machen und mit dem Taxi auch machen. Ich persönlich finde die Venloer Straße ist mit die spannendste Straße von Köln. Und da, wo es halt spannend ist, dann ist es auch mal anstrengend. Und wenn man Zeit hat und Tourist ist oder Reisender, dann kann man da eigentlich, wenn man sich ein bisschen entspannt, weil es so spannend ist, fast einen halben oder einen ganzen Tag verbringen auf dieser Venloer Straße. Insgesamt ist, glaube ich, 8 Kilometer lang. Wir machen die jetzt nicht ganz, aber wir wollen mal in der Innenstadt anfangen. Los geht's an den Kölner Ring, auch sehr bekannt, so die Hauptverkehrsader der Stadt. Und wir starten am Friesenplatz. Da am Friesenplatz sieht der Köln so ein bisschen auch aus wie so eine richtige Metropole. Da gibt es ja so dann Banken, so ein bisschen Beton, Stahl, Glas, Geschäftshäuser. Aber das ist auch wieder nur ganz kurz. Ne? Die Seitenstraße von da ist wieder so ein bisschen dörflich. Ist ja nur Friesenstraße. Ne? Da stehen wieder so kleine alte Häuschen. Sieht fast aus wieder wie die Altstadt. Und das ist auch so ein bisschen Teil der Ausgehmeile mit Kneipen, mit Imbissen, Cafés. Jetzt gerade im Sommer, man kann alles draußen machen. Die Leute stehen da in der Straße, trinken, erzählen, haben noch irgendwie, keine Ahnung, einen Falafel auf der Hand und oder eine Pommes und da ist immer was los. Das ist die Friesenstraße. Dann gibt es den Friesenplatz und auch voll mit Geschäften, Shops und Restaurants, jetzt auch viel draußen. Und von da laufen wir Richtung Norden, Richtung dem Stadtgarten. Stadtgarten finde ich persönlich, da ist das drin, was draufsteht. Es ist ein Park, ein Garten in der Stadt mit einem Biergarten. Und der Weg dahin ist schon ganz nett vom Friesenplatz und dann geht quasi rechts, geht so mit ganz alten Bäumen, geht so ein Park raus mit einem großen Biergarten, wo auch im Sommer auch draußen jetzt mit Abstand auch immer Konzerte sind. Da spielt dann eine Jazzband und da ist unten noch ein Club drin, der jetzt wahrscheinlich nicht aufmacht, aber vielleicht in den nächsten Jahren. Also das Studio im Stadtgarten ist super. Das ist so ein Hotspot, muss man sagen. Also abends ist vom Stadtgarten, da gibt es so drumherum verschiedene Burgerläden und Pizzaläden und da trifft man sich draußen und dann hängt man ab und das ist abends total super, der Stadtgarten. Also Wiesen, Pommes, Musik und man kann Leute treffen. Von da, von dem Stadtgarten sieht man dann schon so den Bahnhof West, das ist so eine große, sehr, sehr hässliche Bahnüberführung und das ist halt aber auch so ein bisschen Venloer, die Abwechslung ist da, also du hast schöne Parts, dann hast du es wieder irgendwie so schrammelig und sieht nicht schön aus, aber da muss man so ein bisschen durch, das ist halt auch Köln. Wenn man da durch ist, ist es sofort wieder schön, weil die Straße wird aus so einer Straße, wo rechts ein Park ist und links Geschäftshäuser, wird zu einer kleinen Allee, links und rechts schöne Bäume und das ist der Grüngürtel. Auf einmal geht die Straße so auf und links und rechts ist nur grün. Man schaut so 800 Meter lang in die grüne Lunge von Köln, wo du auch an einem Sommertag ganz viele Menschen siehst, die da Federball spielen, die da picknicken, die da grillen, die da treffen, die spielen da Rugby, die spielen Tennis und Fußball. Also diese grüne Lunge von links nach rechts, die können wir jetzt gar nicht unterbringen im Podcast. Da könntest du einen eigenen Podcast drüber machen. Dann kannst du nämlich kilometerweit in beide Richtungen laufen und es wird nicht unspannend. Wir lassen diese grüne Lunge aber mal liegen, weil wir sehen vor uns schon ein Gebäude, wenn wir weiterlaufen, dass man so groß und so abgefahren gar nicht in der deutschen Stadt vermutet, nämlich die Moschee von Ehrenfeld.
Yes.
Ein Hammer Bauwerk. Also es ist wirklich so ein toller Kuppelbau. Man läuft durch diese Allee und dann geht so vor einem wirklich ein großer, imposanter Bau auf. Dieser Kuppelbau mit so zwei Türmen, also in Minaretten. Und diese Kuppel oben, finde ich, ist super designt. Also die ist so offen. Das ist jetzt keine geschlossene Kuppel. Da ziehen sich so große Glaselemente durch. Die sollen so ein bisschen die Offenheit auch der Moschee symbolisieren. Und natürlich bringen die auch viel Licht. Und das macht die Moschee schon zu einem ersten größeren Stopp vielleicht, wenn man Lust hat, auf der Venloer Straße. Wenn man sich über diese Riesenstraße von dieser grünen Lunge zur Moschee, da muss man ein bisschen aufpassen, da geht die innere Kanalstraße entlang. Das ist so eine gefühlt 48-Spuren-Straße, wo links und rechts die Autos kommen. Wenn man die geschafft hat, steht man vor dieser Moschee und man kann da rein. Also die ist tagsüber offen, wenn jetzt nicht Gebetszeiten sind, kann man auch spontan rein. Gibt aber auch Führung, was ich nur empfehlen kann, mal da eine Führung zu machen, weil innen, das ist toll, also das ist riesig groß, sind so, glaube ich, 2000 Quadratmeter, dieser Gebetsraum und du läufst dann auf Socken dadurch über so einen hellblauen Teppich und blickst so auf diese Wände, die sind so geschwungen und so ein bisschen Weißgold. Und du kommst da rein und hast so eine, ob man jetzt was mit Religion so am Hut hat, in welche Richtung auch immer. Aber ich finde die Atmosphäre, fand ich in Moscheen, ob das jetzt in Jordanien war oder im Libanon oder jetzt halt auch in Köln, ich finde die die Atmosphäre da immer toll. Also weil es hat nicht, also gegenüber dem Dom, der finde ich so anders, so ein bisschen düster ist, trotzdem beeindruckend, aber düster ist die Moschee auch beeindruckend, aber eher so hell, sehr freundlich durch diese Architektur. Also ich finde es ein tolles Gebäude, was da auf einmal steht.
Voll und auch riesengroß wieder, ne? Ja. Also so wirklich gefühlt auch wieder, wo du denkst, wow, ganz schön groß. Genauso wie der Dom, wo du denkst, das ist eine andere Dimension, die da eingeläutet wird. Auch genau. Die Treppe, die da so hoch geht von außen, das ist einfach imposant. Also es strahlt einen gewissen Reiz aus, das kann ich nicht leugnen, ja.
Ja, und wenn man dann die Moschee gemacht hat, dann beginnt, Jochen, dann beginnt die Fressmeile der Fenloer.
Ja.
Ne? Das ist tatsächlich so. Es ist wirklich so, also der nächste Pater Fenloer Straße ist wirklich Fressmeile. Also im Sommer läuft man durch Gerüche von Asiannudeln, türkischer Pizza, Falafel, arabische Gerüche und Gewürze. Zwischendrin mischen sich so frisch gebackene schwäbische Rosinenwäckchen, also die Düfte von Rosinenwäckchen damit rein. Es riecht nach Kaffee. Du hast so wirklich auch nette Cafés, kleine Cafés, Restaurants. Dann kommen so langsam so ein bisschen Geschäfte dazu, so Biomärkte, kleine Läden, Boutiquen, auch so Hipsterläden. Also da wird's dann richtig bunt und das ist das, was du vorhin sagte, alle reden über Ehrenfeld. Das ist halt so der hipste, einer der hipsten Teile von Köln. Und da geht die Fenloer Straße halt als so, als Ader, als pulsierende Ader durch. Nicht immer schön, aber es lebt immer. Also diese Straße hat auch tagsüber nochmal eine andere Atmosphäre wie so am Frühabend und dann nochmal nachts. Also die Atmosphäre auf der Straße, die wechselt ständig. Und wenn man von der Fenloer mal vielleicht ein bisschen zu viel hat, dann entdeckt man nämlich die Seitenstraßen der Fenloer. Und das ist auch wieder so typisch für Köln. Ganz viele Seitenstraßen von der Fenloer haben so einen ganz eigenen Charakter, haben sich über die Jahre ganz eigen entwickelt. Und dafür steht in Köln oder vor allem in Ehrenfeld die Körnerstraße. Viele in Köln kennen diese Straße. Jochen, du bestimmt auch, ne?
Es ist mir ein Begriff, aber so wie du das jetzt hier einläutest, die Rampe, die du baust, ich glaube, ich weiß nicht so viel wie du über sie.
Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es da wirklich schön, vor allem, weil die Leute auf der Körnerstraße, also die dort leben und vor allem die ihre Geschäfte da haben, sind so ein bisschen anders drauf als der Rest. Weil auf der Fenloer Straße ist ja eigentlich 24/7 irgendwie immer was los. Auf der Körnerstraße gehen die Geschäfte meistens erst so um 11 auf. Oder um 14 Uhr, ne? Manchmal auch unterschiedlich. Ne? Da herrscht einfach so ein anderer Vibe auf dieser Körnerstraße. Da haben sich halt Leute getroffen, die da ihre Geschäfte aufgemacht haben, die ein bisschen alternativer sind, ein bisschen sozialer und das Miteinander halt schätzen. Und es gibt ganz viele tolle kleine Geschäfte, Designergeschäfte, wie das Utensil zum Beispiel, das kann ich empfehlen, die haben tolle Sachen. Es gibt coole Kaffeeläden, wie es Van Dyck, sieht toll aus. Es gibt und natürlich toller Kaffee, kennt man auch in ganz Köln. Dann gibt es die Markthalle Körnerstraße. Mittwoch bis Samstag gibt es da Essen mit den besten Döner, bestes Fleisch, Obst und Gemüse, Kleinigkeiten, selbstgemachte Sachen, auch wirklich Mitbringsel. Und das gibt es alles in einer Markthalle mit Lebensmitteln. Und dann gibt es noch einen Shop, ein kleines Geschäft. Das sieht erstmal von außen schon ganz süß und liebenswert aus, weil allein schon die Schaufenster und was in den Schaufenstern steht, einfach Lust hat, da reinzugehen. Auch ein bisschen alternativ. Es ist so eine Art Blumenladen. Die verkaufen Blumen, aber die verkaufen auch so gezogene Gemüse und Obst, was man sich dort kaufen kann und dann zu Hause anpflanzen kann. Dort habe ich meine Erdbeerpflanzen zum Beispiel, meine Bio-Erdbeerpflanzen gekauft.
Stopp.
Ja.
Du pflanzt Erdbeeren an?
Ja.
Warum weiß ich das nicht? Wirklich, funktioniert das?
Ich bin Erdbeerbauer. Die Corona-Zeit. Also keine Ahnung, man musste sich mit irgendwas beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, ich pflanze jetzt was an. Ich pflanze jetzt was ein. Und dann bin ich in diesem Laden, wo ich sonst immer schon so oft irgendwann mal eine Vase gekauft habe oder irgendwas Kleines oder Mitbringsel oder kleine Geschenke, habe ich dort Bio-Erdbeerpflänzchen gekauft. 3 Stück und habe die dann zu Hause eingepflanzt. Nicht in eine Vase. Also du merkst, ich bin noch nicht so ganz in der Materie drin. Ich habe sie, fast hätte ich Vase gesagt, ich habe sie in einen Topf eingepflanzt und in so große Töpfe. Ja. Und tatsächlich, die Erdbeeren, sie blühen jetzt ein bisschen spät, aber ich habe noch große Hoffnung, dass dann späte Erdbeeren draus kommen. Und natürlich, Jochen, wenn ich Erdbeeren ernte, erzähle ich dir davon und wenn sie schmecken, bringe ich dir eine mit.
Das ist angemessen. Gut, dass ich nicht selber darauf hinweisen musste. Also das erwarte ich von dir einfach. Das ist ja für mich grundlegend. Da werde ich mich auch nicht bedanken. Das halte ich für selbstverständlich.
Absolut. So, kleiner Ausflug in die Botanik und mein neues Corona-Hobby. Ich pflanze jetzt Dinge an und gucke zu, wie sie wachsen.
die späte Blüte, ne? Deine große Stärke.
Ja. Ja, bei mir wächst auch im Alter jetzt noch was. So, ja. Körnerstraße, also das ist die ist wirklich toll zum Rumbummeln. Und dann gibt es auch das Körnerstraßenfest. Das kann ich auch nur empfehlen. Es gibt einmal im Sommer, Spätsommer, Herbst, gibt es das Körnerstraßenfest, wenn ihr zufällig da seid. Da gibt es dann ganz viele Stände, alles ist auf der Straße. Es gibt von nigerianischem Essen bis arabisches Essen bis kölsches Essen, Wein, Bier, selbstgemachte Säfte, Cocktails, Musik. Also Körnerstraßenfest ist immer ganz großartig. Wenn wir diesen Ausflug von der Venloer Straße auf die Körnerstraße gemacht haben, gibt es 2 Möglichkeiten. Man geht Richtung Neu-Ehrenfeld. Das hat nochmal eine ganz andere Nummer. Auch wenn es Ehrenfeld heißt, es ist Neu-Ehrenfeld. Das ist ganz anders. Wir gehen aber erst nochmal ganz kurz zurück auf die Venloer Straße. Denn jetzt kommt eigentlich so ein bisschen, nach der Körnerstraße kommt manchmal so ein bisschen so die hässliche Ecke. Nämlich die Ecke Venloer Straße Gürtel. Also da ist Straßen und Städte planerisch, glaube ich, alles schiefgegangen. Ich finde, das ist so unfassbar da. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das da manchmal aussieht, was da alles zusammenkommt. Aber es sind halt auch ganz viele Menschen da und es ist irgendwie Menschen gucken, ist ja schon super. Man musste aber nur einmal über die Straße und ist auch schon wieder abgelenkt von dem nächsten tollen Gebäude, was man für schier unfassbar hält. Und man hat vielleicht vorher schon mal so von weit, wenn man auf der Venloer Straße Richtung Norden gegangen ist, schon gedacht, was ist das für ein Gebäude da hinten? Man sieht auf einmal einen Leuchtturm.
Aha.
Man sieht mitten in der Stadt einen wirklichen Leuchtturm. Also jetzt nicht nur so ein Miniaturding, sondern, weil man sieht den ja schon weiten, man sieht einen Leuchtturm. Den hast du aber schon mal gesehen, Jochen, ne?
Ja, den habe ich gesehen, aber jetzt mehr weiß ich noch nicht. Erzähl mir davon.
Ja, du aus dem Norden, dich wird so ein Leuchtturm natürlich interessieren. Und der Leuchtturm ist schon ziemlich alt, der ist schon seit über 100 Jahren da in Köln, weil das war früher ein Industriegebiet. Also früher war Ehrenfeld ein eigener Ort, eine eigene Stadt und es gehörte gar nicht zu Köln. Es wurde irgendwann eingemeindet und da, wo jetzt die Venloer Straße durchgeht, war Industriegebiet. Und da war das Heliuswerk und die waren ganz schön weit vorne in Sachen Leuchtmittel und so. Und die haben dann Maschinen gebaut und natürlich Leuchtmittel für zum Beispiel Leuchttürme und für große Maschinen und so. Und als damals schon so als Werbegag und zum Ausprobieren von Leuchtmittel haben die halt einen Leuchtturm dahingestellt. Und das Werk und die Firma, die gibt's schon lange nicht mehr, die wurde auch schnell irgendwie, ging die dann auch pleite oder wurde aufgekauft. Das Gelände, da sind dann andere Firmen reingezogen und diesen Leuchtturm, der ist halt mit so Wahrzeichen von Ehrenfeld, der ist immer noch da und das ist auch eine tolle Ecke dann, wo der steht, der Leuchtturm, weil dann wird's auch wieder spannender. Da gibt's das Kebabland, so die besten Spießchen in der ganzen Stadt, vor diesem Leuchtturm, da ist auch immer die Hölle los. Das ist so ein gerade so samstags, freitagsabend,
ja, da geht alles.
Wenn Köln ausgeht, da, also in der Ecke ist richtig viel los und das macht total Spaß und das ist halt auch so ein bisschen auf der einen Seite total hip, auf der anderen Seite sehr türkisch, dann aber auch wieder ein arabisches Geschäft, dann wieder Graffiti. Also ich liebe es da, weil es so bunt ist. Und weil das da alles miteinander geht, weil da ganz Europa und die ganze Welt irgendwie auf einem Haufen sitzt und sich gut versteht. Und das ist auch so ein Punkt, dann zusammen feiert, zusammen abhängt. So rund um dieses Gebiet, rund um diesen Leuchtturm ist dann noch der Clubbahnhof Ehrenfeld. Einer, finde ich, der coolsten Clubs der Stadt, weil der ist in so einem Bogen von der Bahn. Da ist natürlich wieder durch Ehrenfeld, geht wieder eine Bahnstrecke, der nächste Bogen durch, wo man drunter durch muss und da ist der Clubbahnhof Ehrenfeld. Die haben auch einen tollen Biergarten, Außengastronomie, da stehen auch immer so Streetfood-Wagen. Das kann man auf jeden Fall machen und wenn man dann immer noch weitergeht, also man denkt dann, die Fenlohstraße hört gar nicht auf, es musste jetzt mal aufhören, dann wird es kurzzeitig ein bisschen ruhiger, aber dann kommt noch so der entspanntere Teil und so ein bisschen der neuere Teil, der so in den letzten Jahren so ein bisschen geboomt hat, der Fenloher Straße. Und das ist so Richtung Alpener Platz, da gibt es dann auch wieder ganz tolle Cafés, da gibt es noch einen Bürgerpark, auch wieder, da gibt es einen tollen Sushi-Laden, also Essen bis zum Abwinken, wer da nichts findet, fast auf jedem Niveau von Brauhausessen bis Sushi gibt es da alles und dazu gibt es wieder so kleine Boutiquen, eine muss ich auf jeden Fall nennen, Grün-Grau-Blau, die macht Interior-Design, diese Boutique und ich muss sie nennen, weil die Caro, die diese Boutique hat, das ist die Frau, die unser Logo designt hat.
Ne? Ach, da hat die ihren Laden. Okay.
Ja, da auf der Fenloher Straße hat die ihren Laden und da kommt ihr auch vorbei, da gibt es dann auch wieder so kleinere Lädchen und so das Ende, wo man sagt, ich kann jetzt nicht mehr und dann ist genau richtig auch nochmal einer der besten Kaffeeläden von Köln, Chamon Café, eigene Rösterei. Und das ist auch so mittlerweile so ein Hipsterladen. Am Samstag sind da riesig lange Schlangen bei der Kaffee da. Die verkaufen Kaffee, aber die brauen da auch Kaffee, alles was er will. Und die machen das 1A, da gibt es dann auch lange Schlangen. Ja, und das ist die Fenloher Straße. Ich finde eine Straße, die fast alles hat von Bauwerken, von verschiedenen Kulturen, jung, alt, alles trifft sich da. Und deshalb, auch wenn sie ein bisschen für die Kölner oft anstrengend ist, finde ich das eine der spannendsten Straßen der Stadt. Selbst gebrooft, weil du vorhin von älteren Leuten gesprochen hast. Meine Eltern laufen da auch gern entlang, die dann aus der Pfalz, wenn die mal in Köln zu Besuch sind, die finden das da auch immer spannend, weil man kommt aus dem Gucken gar nicht raus. Weil es gibt ja, man kann ja gar nicht alles erzählen. Da gibt es ja noch einen Markt, hier gibt es noch das Neptunbad, alte Gebäude. Also das ist wirklich nur so ein kleiner Einblick in diese fantastische Straße, aber da kann man mindestens einen Tag verbringen.
Cool.
Ja.
Krass, ja, klingt wie so ein, ich habe gerade so einen Querschnitt durch so ein Gehirn vor mir, weißt du, oder so durch die Erdkruste, weißt du, dass man so einmal, wenn man nicht alles umfassen kann, geht man einmal durch und denkt sich so, das kann doch alles jetzt nicht in einer Bahn liegen, aber perfekt, ja, sehr gute Alternative, also sehr gute Art und Weise, eine Stadt auch sozusagen an Beispielen halt trotzdem fast komplett zu sehen, also sie zu verstehen. Ich will aber diesem urbanen Spaziergang noch kurz zwei kleine Sachen entgegensetzen.
Gerne.
Weil fertig werden wir heute eh nicht. Nee. Aber zwei Sachen wollte ich, etwas ganz anderes, was nämlich Köln auch kann, was ich lange nicht verstanden habe. Ehrlich gesagt, bis meine Eltern hier waren, habe ich es nicht verstanden. Es ist oft so, dass man eine Stadt erst entdeckt, wenn man Besuch hat, seine eigene Heimat. Und Schiffstouren. Es klingt so banal. Ich jogge da regelmäßig dran vorbei. Ich gehe da zu Fuß dran vorbei. Am Kölner Rheinufer, relativ nah am Dom und um den Dom herum, sind ganz viele Anleger von Schiffen. Und dir denkt man so, jo geil, Touri-Veranstaltung interessiert mich nicht. Falsch, denn du kannst halt diverse verschiedene Touren buchen, die du mit dem Schiff machen kannst von Köln aus. Und da kannst du eine Stunde lang am Kölner Rheinufer entlang fahren. Du kannst 2 Stunden so eine sogenannte 7-Brücken-Touren machen, also wo du halt unter diesen ganzen Brücken, die wir teilweise jetzt mit dem Kanu unterfahren haben oder wo wir rübergegangen sind, irgendwie rüber nach Mülheim oder was auch immer, da fährst du unter durch. Du kannst durch einen Kölner Hafen fahren, der jetzt nicht so bestialisch groß ist wie der Hamburger Hafen, aber er ist da. Oder eine Kölsch-Tour machen, auf Kölsch geführt. Wahrscheinlich kann man da auch Kölsch trinken. Das Entscheidende für mich ist die Tagestour durchs Rheintal. Du hast einfach, du kannst in Köln, wenn du sagen wir, du hast ein paar Tage in Köln und du willst mal irgendwie von dir abhaken, so das Rheintal zu sehen, also diese Berge, wo du manchmal mit der Bahn langfährst oder so wirklich Berge links und rechts, grün bewachsen oft oder halt einfach schon Weinberge und in der Mitte Rhein, also einer der bekanntesten Flüsse und größten Flüsse Europas. Mhm. Und es geht von Köln, wenn du einfach nur 3 Schritte sozusagen gefühlt vom Kölner Dom oder aus dem Brauhaus rauswankst und dich auf so ein Schiff setzt, dann sitzt du da und bei gutem Wetter fährst du, ohne dich zu bewegen, an einer wunderschönen Kulisse vorbei. Erstmal aus der Stadt Köln raus, dann fährst du an Bonn vorbei, was ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt ist.
Ja, Bonn ist toll.
Tolle Uferpromenade. Bonn ist sehr nah. Also Bonn sollte man sich angucken. Bonn auch einen Tag gönnen, aber man kann da halt, wie gesagt, auch mit diesem Schiff hin.
Ja, und du kannst auch nach Düsseldorf. Beides ist ja nicht weit weg. Wenn du eine Woche in Köln bist, kannst du da wunderbare Tagesausflüge machen.
Voll. Ich bin sogar der Meinung, wenn man eine Woche da ist und nicht oft in der Mitte Deutschlands ist, sollte man fast noch ins Ruhrgebiet fahren. Aber das ist ein anderes Thema. Sagen wir, du bist in Bonn und fährst daran vorbei. Was passiert ist, du kommst spätestens nach Bonn, kommst du irgendwann in dieses Rheintal, in das sagenumwobene Rheintal. Du fährst am Siebengebirge vorbei, du fährst zum Drachenfels, also am Drachenfels vorbei. Das ist eine Bergruine, 1167 habe ich mal gelesen, wurde die gebaut. Ja? Also das ist einfach ein Berg, auf der steht eine riesige Ruine einer Burg. So. Und du fährst einfach, ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen wie ein gehobenes Mitglied dieser Gesellschaft gefühlt, als ich so mit so einem
endlich,
ja, als ich mit so einem Radler oder weiß ich Weinschorle oder bei dir halt einfach eine Flasche Wodka, keine Ahnung, aber du fährst einfach auf diesem Boot so entlang und siehst halt diese wunderschöne Szenerie an dir vorbeischauen und an einem guten Tag, und du hast ja in Köln oft gutes Wetter, irgendwie ist es eine wunderschöne Bootsfahrt, die dich wirklich in eine andere Welt nochmal reinführt, und ich rede davon, dass du 8 Stunden unterwegs bist, also du bist nicht Das ist jetzt kein Startsack. Du hast aber das Gefühl, du machst eine andere Form von Urlaub, wenn du einfach in irgendein kleines Schiffchen einsteigst, das halt direkt am Kölner Dom losfährst. Und diese Tour, von der ich spreche, die hält halt dann auch am äußersten Ende ihrer Tour, bevor sie wieder umdreht, am Siebengebirge samt Drachenfels, also ungefähr auf der Höhe. Und da hast du dann so ein paar Stunden Aufenthalt. Da gibt es dann so eine kleine Stadt, in die du dir anschauen kannst, einen recht beschaulichen Ort. Du kannst da ein bisschen wandern oder was auch immer, und fährst zurück und bist halt so, weiß nicht, von 10 bis 19 Uhr unterwegs und hast einfach einen wunderschönen Tagestrip gemacht, der wirklich für mich diesen Haken hinter dieses Ding gemacht, so eine Rheinschifffahrt gemacht hat, weißt du? Ich wollte immer mal so eine Rheinschifffahrt machen. Das war erfüllt mit einem kleinen Städtetrip aus der Stadt Köln raus. Und das andere, was ich kurz noch erzählen wollte, was auch total reizvoll ist, was ich sehr spät entdeckt habe, Hauptbahnhof Köln, auch wieder, ne? Dom liegt direkt neben dem Hauptbahnhof. Es ist alles nah beieinander. Du steigst in eine Regionalbahn ein. Eine zum Beispiel ist die RB26. Findet ihr raus, müsst ihr euch jetzt nicht merken. Und fährst zur Haltestelle Rolandseck. 45 Minuten. Also Rolandseck ist ein Ortsteil der Stadt Remagen, auch keine große Stadt, direkt am Rhein gelegen. Es ist fast dieselbe Ecke, an der du mit diesem Boot vorbeifährst, mit diesem Schiff vorbeifährst. Und das Beste daran ist, du steigst an der Station Rolandseck aus und steigst direkt die Treppe runter und gehst links um die Ecke und bist am Bahnhof, am Artmuseum am Bahnhof Rolandseck. Das heißt tatsächlich auch so, der Name Bahnhof ist mit drin. Artmuseum Bahnhof Rolandseck. Und das ist ein Museum, in das ich mal gefahren bin, weil in der Ausstellung über Japan war. Und es ist ein sehr, sehr schönes Museum. Wie gesagt, ohne Umsteigen von der City leicht erreichbar. Und es hat da drüber, hat es ein Café oder ein Restaurant sogar. Das Restaurant halt im Artmuseum, und das ist wunderschön. Eine wunderschöne, das ganze Gebäude ist sehr, sehr groß, sehr üppig gebaut, und es hat eine riesige Terrasse mit einem wunderschönen Blick über dieses Rheintal, hinten auf der anderen Seite des Rheins dann schon das Gebirge wieder. Und Stichwort vierte Mahlzeit zum Beispiel, hervorragender selbstgemachter Kuchen, wirklich hervorragend. Käffchen trinken, man kann dort sogar Austern essen, wenn man will, man kann dort kleine Gerichte zu sich nehmen, und es ist wirklich ein schöner Ort. Also für mich war das einer der schönsten Tagesausflüge, die ich je in Köln gemacht habe. Kurz in die Regionalbahn aussteigen, direkt da sein, ins Museum gehen und dann hoch in dieses Restaurant, auf diese offene Terrasse. Ein wirklich wunderschöner Blick, und wenn du willst, gehst du danach und nach noch so ein bisschen den Berg hoch, so ein paar Minuten, 5 Minuten, da ist der Wald- und Wildpark Rolandseck, da hast du dann so ein Streichelzoo, ein paar Esel, ein paar Hirsche und so, hast ein bisschen Natur, weil ich streichle ja gerne Esel,
Und solange du nicht Seehunde streichelst, ist mir alles recht.
Genau, und dann aber sehr, sehr zottelige Tiere, mit denen man da Zeit verbringen kann. Also ein bisschen Natur, sind natürlich auch viele Familien unterwegs. Hast, wie gesagt, das Museum, hast dieses tolle Restaurant und kannst da mit einer Fähre rüberfahren auf die andere Seite. 50 Cent oder so kostet das. Da ist dann so ein kleiner Rheinschiffer, der so ein paar Autos immer rüberbringt. Da gibt es dann so ein kleines Ticket, wie damals im Kino, so ein Papierticket für 50 Cent oder so sind wir da rüber. Das sah wirklich aus wie so eine Zeitreise, als ich darauf geguckt habe. Du eierst da dann so rüber, steigst aus, gehst ein paar Kilometer zu Fuß und fährst mit einer anderen Regionalbahn an Königswinter zum Beispiel vorbei. Toller Ausflugsort. Kannst du aussteigen eine Stunde, kannst dir das Ufer angucken und fährst einfach wieder rein nach Köln. Und das ist ein wundervoller Tagesausflug. Übers Wasser, Tiere, Austern, Museum, Kaffeekuchen, Abfahrt.
Stark.
Ja,
das Verrückte ist, den Ausflug habe ich auch nicht gemacht. Siehst du? Also da, ich war da noch nicht. Also ich kenne das nicht.
Es ist wirklich also schön. Es ist wirklich schön.
Is on the list. Is on my Köln list. Was mir gerade so zum Abschluss noch einfällt, Köln an Sommermärchen. Zwei Sachen, über die wir noch reden müssen. Einmal, du hast ja eben Essen gesagt. Mhm. Also Köln ist wirklich vielfältig vom Essen her. Es gibt verdammt viel. Es gibt auch verdammt viel, was so okay ist. Es gibt sehr viel Gutes. Mir fällt nur ein Restaurant, was so ein, was für mich so ein bisschen besonders ist, was jetzt kein Sterne-Restaurant ist, aber ein besonderes Restaurant ist, wo ich gerne hingehe, ist Essers Gasthaus. Mhm. Das ist in Neu-Ehrenfeld und die haben einen tollen Biergarten und die machen so eine Mischung aus Österreich und Köln. Ne? Also die vom Essen her, die haben eine tolle Weinkarte. Das ist so ein toller Biergarten in Neu-Ehrenfeld. Neu-Ehrenfeld habe ich ja vorhin mal gedroppt. Das ist so der Nachbarort, das Nachbarsfädel von Ehrenfeld. Und Neu-Ehrenfeld, da auch, wo dieses Restaurant Essers ist, das ist super schön, weil da hat Köln auch ein bisschen was von London, muss ich sagen. Weil dort Neu-Ehrenfeld ist so um die Jahrhundertwende, so um 1905, 1908, dieser Stadtteil ist so ein bisschen gebaut worden für die reicheren Beamten der Stadt, für die Lehrer der Stadt. Und das siehst du an der Architektur. Das ist sind zwar auch so Reihenhäuser, auch so Straßen, aber zum Beispiel die Eichendorffstraße, finde ich, ist architektonisch eine wunderschöne Straße. Und man kann so erkennen, wie Köln in vielen Ecken halt auch vorm Krieg ausgesehen hat. Lauft da mal durch. Also wenn ihr euch für Architektur interessiert, wie Köln früher ausgesehen hat, lauft mal dort nach Neu-Ehrenfeld, geht vielleicht bei Essers vorbei, lauft durch die Eichendorffstraße zum Lenauplatz. Das ist auch so, dann auf einmal ist man durch so eine Straße, da sieht's aus wie Notting Hill. Ne? Mhm. Und am Ende der Straße hast du wieder so ein Dorfplatz und das zeigt, wie vielfältig das ist. Und wenn man dann noch ein paar hundert Meter weitergeht, kommt man auch noch in Blücherpark, der auch so in die Jahrhundertwende angelegt wurde. So ein kaiserlicher, schöner Park mit so einem Weiher dazwischen. Den haben viele nicht so auf dem Schirm, den kann ich für abends nur empfehlen. Da ist so ein kleiner Biergarten, man sitzt mitten im Park, das ist eigentlich eher so ein Kiosk, da gibt es so ein Bier und ein paar Kleinigkeiten und dann, Entschuldigung, da sitzt man in diesem Weiher und guckt so ins Grüne. Klar, man hört die A57 so ein bisschen. Ne? man hat halt irgendwann in 50er Jahren die Autobahn durchgebaut, durch den halben Park. Wenn man sich das als Meeresrauschen erklärt, dann geht's auch. Aber und abends am Wochenende ist dann auch nicht so schlimm. Aber die Ecke und gerade auch so fürs Essen, so am Lenauplatz gibt es zum Beispiel auch, finde ich, den besten Inder der Stadt. Also die Ecke ist nochmal ganz spannend. Das ist so das eine. Deshalb, man hat so ein bisschen dieses London-Flair so in der Eichendorffstraße. Und was halt Köln auch hat, und das wird immer so unterschätzt, Köln hat Museen, die, gut, London hat die Tate Modern, aber sonst hat Köln auch wirklich so viel großartige, international renommierte Museen, wenn man im Sommer mal einen schlechten Tag hat. Ich will nur ein paar Name-Dropping mehr machen, weil es schon wieder so spät ist. Museum Ludwig, da kommt, dieses Jahr habe ich noch gesehen, die große Andy Warhol-Ausstellung. Also die haben wirklich, das ist architektonisch, ist das Museum spannend, oberirdisch, unterirdisch, zusammen mit der Kölner Philharmonie, also dieser ganze Bau, dieses Museum Ludwig, auch direkt am Dom, direkt am Bahnhof kommt dieses Museum Ludwig. Nur weil du sagtest, man kann es in einer Stunde auch Köln machen. Ja, das liegt alles zentral nebeneinander. Ja. Direkt, also zwischen Dom, Bahnhof und Rhein liegt halt dieser Museum Ludwig-Komplex rüber mit der Philharmonie. Das ist sehr spannend. Die haben auch einen tollen Museumsshop, den finde ich super. Und wenn wir bei Museen halt sind, will ich nur noch so ein bisschen droppen, meine Lieblingsmuseen, das Columba, das ist Kunstmuseum des Erzbistums Köln, da hat die Kirche mal ihr Geld gut angelegt. Dann das Museum für angewandte Kunst, das MAK, mitten in der Stadt, aber auch in der Nähe vom Dom für Kunst und Design. Und die haben tolle Ausstellungen. Und im Sommer, das noch so als Geheimtipp, das wissen auch viele Kölner nicht, überall in Köln gibt es ganz tolle Sommerkinoplätze. Im Rheinauhafen oder im Autokino Ports. Aber im MAK gibt es so einen historischen Innenhof. Und da werden auch im Sommer Filme gezeigt abends. Und dann hast du so eine schöne Vermischung aus Museum, Kunst und Kultur. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt mit diese ganzen Museen, die man wirklich hat für schlechte Tage, es kann ja auch mal regnen im Sommer, man kann wirklich Köln, also ich bin die letzten Tage und Wochen so ein bisschen als Tourist hier durchgelaufen. Und wenn man mit diesen Augen dann auf diese Stadt kommt, mit diesen frischen Augen, wie ich es vorhin am Anfang genannt habe, dann mit den Augen eines Besuchers, eines Reisenden, eines Touristen, dann denkt man auf einmal dann doch so, och, ist ja schon spannend, so eine Stadt auch nochmal mit diesen neuen Augen zu sehen, mit so ein bisschen Abstand sein Zuhause zu betrachten, mit dieser neuen Perspektive. Man, ganz egal, wo ihr wohnt, wo ihr seid, vielleicht probiert ihr das auch mal als Tourist da drauf zu gucken. Ich persönlich habe gemerkt, man merkt dann tatsächlich, ach, das ist ja toll hier. Und es ist irgendwie so eine Erfrischung, als hätte man mal einen Job gewechselt oder man war mal allein 2 Wochen in Urlaub und kommt zu Hause wieder zu seiner Beziehung oder man hatte mal Sommerpause von seinem Fußballverein. Also mit ein bisschen Perspektivwechsel kommt man in so eine Stadt nochmal ganz anders rein.
Voll. Ja, ich sage ja immer, wenn Leute zu Besuch sind, siehst du es anders. Und wie gesagt, diese Kirche in Riel, ich habe die nie so betrachtet. Bevor wir zum Ende kommen, droppe ich jetzt 3 Restaurantnamen, die ich mir nicht vorenthalten will. Checkt mal das Doi Doi in der Kolbstraße in Mülheim, eines der besten türkischen Restaurants. Checkt mal das Café Hommage am Friesenplatz, wunderschönes, kleines, alternatives Café.
Das ist toll.
Mit ganz viel gesunden Essen, Bio-Essen und auch veganen Optionen, aber auch wirklich toll. Ich habe da einen unglaublichen Cappuccino mit Cashewmilch getrunken. Den gibt es nicht immer, aber unfassbar. Ich kann es einfach nicht vergessen. Und wer sich es richtig besorgen möchte, geht ins La Moissonnier. Das ist ein 2-Sterne-Restaurant, Franzose. Das ist natürlich teuer, aber es ist wirklich Essen als Kultur. Ich möchte es aber nur erwähnt haben. Das muss man nicht machen, aber La Moissonnier ist wirklich Essen gleich einer kulturellen Erfahrung. Und das Restaurant Etrusca halte ich für einen der besten Italiener in Deutschland. Kostet auch ein bisschen. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben. Aber ja, das ist es. Wir könnten ewig weitermachen. Wir tun es nicht, weil irgendwann müssen wir den Schlussstrich ziehen. Ich glaube, wir haben es geschafft, Michael, ein alternatives Bild von Köln zu zeichnen, das aber eigentlich trotzdem nicht alternativ ist, weil es so toll ist, dass es eigentlich alles in den Mainstream gehört, weil jeder sollte das genauso erleben.
Ja, und ich glaube, es bleibt immer noch genug zu entdecken und es bleibt für uns irgendwann mal die Zeit, noch einen Podcast über Köln zu machen in den nächsten Jahren und dann gucken wir vielleicht mal mehr in die Südstadt oder mal in die andere Ecke oder mehr rechtsrheinisch, Mülheim, Deutz. Es gibt so viel in dieser Stadt und für uns ist einfach so die Erkenntnis, gerade für diesen Sommer 2020, wo man in Deutschland bleibt, wenn man einen Stadturlaub machen möchte, mit Natur drumherum und Best of Both Worlds haben möchte, dann ist Köln im Sommer wirklich großartig und wir können es euch nur empfehlen und ans Herz legen.
Genau, und die Stunde geht auch. Nur eine Stunde. Also danke fürs Zuhören, liebe Menschen. Wenn ihr uns mögt oder so, dann könnt ihr auch gern bei Apple ein paar Sterne für uns abgeben, eine Bewertung oder so. Oder schreibt uns gern bei Instagram, Facebook oder auf unserem Blog. Der ist auch sehr schön. Wir haben ein bisschen General überholt. Grüße an Julia. Vielen Dank für die Arbeit. Und schaut gern bei uns vorbei. Lasst uns wissen, was ihr denkt, wenn ihr selber Reisegeschichten habt. Wir freuen uns wirklich. Und auf unseren Kanälen werden wir auch jetzt Fotos und Videos von Köln posten, die ihr auch noch nicht so gesehen habt. Also die Maschine rollt und wir freuen uns, wenn ihr teilhabt und uns wissen lasst, wie es ist. Und ja, vielen Dank. Gerade für diesen Spaziergang quer durch die Stadt, Michi. Dankeschön. Ich muss da auch mal wieder hin.
Ja, sehr gerne. Danke für den Ausflugstipp. Ich habe jetzt was auf meiner Agenda. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Spread the word, sagt euren besten Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Das hilft uns immer sehr. Und wir haben noch ein kleines Extra für euch. Ich habe mit Daniel von Urlaubsguru gesprochen. Urlaubsguru, unabhängiges Reiseunternehmen, Internetunternehmen. Und wir wollten einfach mal von dem erfahren, wie es so ist mit der Reisebranche in Corona-Zeiten und wie es der Reisebranche geht und wie so jemand wie der Daniel, der aus Nordrhein-Westfalen kommt und diese Firma mit einem Kumpel in 8 Jahren einfach aufgebaut hat, ohne irgendwelches Geld oder von Banken, wie das gerade ist, so eine Firma aufzubauen in der Reisebranche und jetzt kommt sowas, was eigentlich die Reisebranche mitten ins Gesicht trifft. Wie geht man damit um? Wie sieht es hinter den Kulissen aus? Da spreche ich mit Daniel drüber von Urlaubsguru. Das gibt es jetzt auch noch als Spezial hinten dran. Jochen?
Jo.
Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das war ja vielleicht erstmal die letzte Folge, wo wir uns nicht sehen. Vielleicht probieren wir es mal wieder. So, zwar mit Abstand, aber ich möchte dein schönes Gesicht wieder in meiner Nähe sehen.
Mein Gott, ist das romantisch. Ja, alles klar. Das lasse ich genauso stehen. Ach nee, ich freue mich natürlich auch auf dich. Und bis bald, Leute. Passt auf euch auf. Bis bald, Michi. Und ja, gute Reise, ne?
Wir reiten jetzt in den Sonnenuntergang.
Tschüss.
Tschüss.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Herzlich willkommen zu diesem Reisen-Reisen-Spezial. Das ist ja eine ganz besonders seltsame Zeit, diese Corona-Zeit. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen und gerade wir Reisenden, wir gerne Reisenden, müssen entweder viel mehr als gewollt dieses Jahr zu Hause bleiben oder anders reisen. Viele entdecken jetzt Deutschland, fahren in die Pfalz anstatt nach Neuseeland oder nach Jüst anstatt Kuba. Immerhin geht das ja. Es geht ja mehr in diesem Corona-Sommer, als wir von Reisen reisen am Anfang des Jahres dachten. Jetzt geht ja auch viel Europa. Und wir dürfen nicht vergessen, also das Virus ist immer noch da und man muss auch genau überlegen, wo fahre ich hin? Mache ich tatsächlich Griechenland, was jetzt möglich ist, oder Spanien? Und gehe vielleicht das Risiko einer Quarantäne ein oder nicht. Für uns Reisende sind das Luxusprobleme. Für die Reisebranche ist diese Corona-Zeit ja, würde ich mal sagen, fast katastrophal. Also von Veranstaltern, Hotels bis Airlines, auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation. Wie schwer, das wollen wir uns erklären lassen. Wir wollen mit euch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und deshalb bin ich mit Daniel Kran verabredet von Urlaubsguru. Urlaubsguru ist einer der größten unabhängigen Reise-Internetseiten in Deutschland. Und die Firma haben Jochen und ich schon länger auf dem Schirm, denn Urlaubsguru kommt aus Nordrhein-Westfalen. Firmensitz ist Holzwickede, die Gründer kommen aus Unna. Und die zwei Daniels haben das als Hobby angefangen, 2011, 2012 so ungefähr. Die haben Schnäppchen aller Art, von Flug bis Eventreise, bis hin zu Pauschalreise gesucht, gefunden und mittlerweile stellen sie es ganz professionell ins Netz und verdienen damit ihr Geld, haben mittlerweile eine große Firma damit aufgebaut, mit teilweise bis zu 200 Mitarbeitern. Grüß dich, Daniel.
Hallo, Michael.
Wie sehr kannst du diese Anfänge da bei dir zu Hause, bei eurer Firma, da auf dem Balkon oder im Wohnzimmer, wie sehr kannst du das noch fühlen? Das sind ja 8 Jahre her. Ist das so ganz weit weg oder manchmal immer noch ganz nah?
Ja, ehrlich gesagt fühlt sich das doch irgendwie an, als wäre es damals irgendwie vor einer gewissen Zeit gewesen. Also es ist schon verdammt lang her und wenn ich überlege, was in den letzten 8 Jahren alles passiert ist mit den ganzen Aufs und Ups, dann fühlt sich das an, als wäre es schon deutlich mehr als 8 Jahre, die wir hier Urlaubsguru betreiben mittlerweile.
Ja, das ist ja das Ding, als Unternehmer ist es ja fast eigentlich normal mit so Auf und Abs. Ne, man probiert mal Sachen aus, das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Manchmal kann man sagen, okay, da hat das Konzept irgendwie nicht so gestimmt oder da hat man Pech gehabt. Wenn sowas ist, wenn man in Reisen macht wie ihr und sowas ist wie eine Pandemie, für die wirklich ja keiner in dem Sinn was kann, ist das wahrscheinlich erstmal so Worst-Case-Szenario, oder?
Ja, du hast es gerade schon beschrieben, das ist eine absolute Vollkatastrophe, würde ich sagen. Und vor allem ist es halt einfach so ein Gefühl von Ohnmacht, weil man einfach ja keine Chance hat, irgendwie was zu retten, zu machen, auszuprobieren oder wie auch immer. Als dieser Corona-Tsunami, würde ich mal sagen, irgendwie schon im Februar über die Reiseindustrie hinweg zog, ja, da haben wir dann schon gedacht, okay, was passiert hier gerade? Und ja, das war dann halt schon für die Reiseindustrie auf jeden Fall deutlich eher zu spüren als, glaube ich, für die normalen Bürger in Deutschland, weil wir halt schon gemerkt haben, okay, China, Italien etc., das kommt irgendwie immer näher auf uns zu, während hier quasi alle noch so gesagt haben, ach ja, das ist ja irgendwo anders und das betrifft uns nicht, haben wir schon wirklich bluten dürfen, was unsere Umsätze angeht. Und ja, das war dann im Februar der Anfang und im März, April war es natürlich dann richtig brutal.
Und das dürfen wir ja nicht vergessen, also uns in Deutschland und in Teilen Europas, wir kommen ja mit den Maßnahmen jetzt gerade ganz gut klar mit dem Virus. Das Virus tobt ja weiter in vielen Ecken der Welt, also auch in vielen Reiseländern und in Reiseregionen, wo wir bis Januar, Februar 2020 Urlaub gemacht haben, gereist sind. Ich sag mal Südamerika, die USA, aber auch Asien, Indien, Teile Afrikas, wo es gerade wirklich, wirklich schlimm ist. Wann hast du denn dann im Januar, Februar wirklich gemerkt, wow, das Ding ist so groß, so wie wir bisher gereist sind, das können wir wahrscheinlich ganz lang gar nicht mehr machen.
Ja, ich glaube, das sieht man zum einen an Zahlen, wenn wir jetzt als Internetfirma da entsprechend ja, dann unsere Zahlen verfolgen und dann sehen, okay, es gibt weniger Traffic, es gibt weniger Buchungen etc. Aber ich wohne ja hier in Dortmund, in Einflugschneise vom Flughafen Dortmund, und wenn du dann einfach merkst, dass irgendwo was am Himmel fehlt, weil da kaum noch Flieger im Himmel sind, dann merkst du es auch noch mal irgendwie bewusster und physischer. Und ja, es ist einfach so, dass sich natürlich dann in dieser Hinsicht alles geändert hat. Ich bin gespannt, wie das Reisen nach Corona dann sich fortführen wird.
Was ist denn, einfach mal ein bisschen, wir wollen mal so ein bisschen Backstage gucken, wenn man das als Firma merkt, ne? Ihr merkt das an den Zahlen, dann kamen wahrscheinlich auch die ersten Stornierungen oder die ersten Sachen sind nicht mehr möglich. Was ist da bei euch in der Firma passiert? Notfallpläne, trifft man sich man hat ja wahrscheinlich unfassbar viel zu tun, aber eher rückwärts gewandt.
Ja, das war halt tatsächlich so, dass sich das über ein paar Wochen so nach unten korrigiert hat, dass man auch immer weniger zu tun hatte. Also natürlich haben wir sind ja eine sehr starke Social-Media-Marke und entsprechend haben wir dann sehr, sehr viele Anfragen bekommen über Facebook, Instagram oder auch direkt irgendwie, und die Leute haben alle gefragt, was ist jetzt mit meiner Reise? Während wir da dann noch helfen konnten, haben wir dann aber gemerkt, dass wir was anderes, also wir haben da ein ganzes Redaktionsteam, die dann halt immer wieder für den kommenden Urlaub Artikel produzieren etc., ja, die brauchten dann eigentlich keine Artikel mehr produzieren, und wir haben halt gemerkt, okay, es ist immer weniger Arbeit da, und wenn du eigentlich so seit 7 Jahren aufs Vollgas drückst sozusagen und natürlich auch mal die eine oder andere Abfahrt nimmst, um zu gucken, was ist denn da jetzt, aber wir haben halt immer auf Vollauslastung gearbeitet hier seit 7,5 Jahren, und auf einmal war davon nichts mehr übrig, und ja, dann ist das so, dass du dann mit dem ganzen Office ins Homeoffice gehst. Also wir haben hier unsere Büros in unter anderem Holzwickede halt geschlossen, und ja, mittlerweile seit über 3 Monaten, und es ist so, dass wir Kurzarbeit anmelden durften. Wir waren somit die ersten hier im Kreis Unna, die Kurzarbeit angemeldet haben. Viele andere Unternehmer haben sich dann bei uns gemeldet und haben gefragt, hey, könnt ihr uns einen Tipp geben? Ihr habt das Ganze ja schon durch, und da haben wir dann entsprechend auch Hilfestellung geboten, und dann waren wir somit das erste Unternehmen hier, auch in der Touristik tatsächlich, die dann Kurzarbeit angemeldet hatten. Und ja, jetzt ist es so, dass die meisten Mitarbeiter tatsächlich bei 0%, 10%, 20% laufen. Und das halt über 3 Monaten. Und ja, da merkst du einfach, dass das wirklich, wirklich richtig hart ist. Und vor allem ist es dann halt so, dass 10%, 20% hört sich jetzt gut an, man hat halt viel Freizeit. Ja, aber im Endeffekt fehlt es halt netto auf der Tasche sozusagen. Und das ist dann etwas, was natürlich sehr, sehr brutal ist. Und wo du dich als Unternehmer einfach so hilflos fühlst und denkst, ey, irgendwie, keine Ahnung, sind wir ja alle zusammen in den letzten Jahren die ganzen Aufs und Abs gegangen, die es halt gibt als Unternehmen, wenn man in der Gründungsphase ist, aber da machst du halt nichts, da guckst du nur zu und ja, darfst dann dem Familienvater sagen, sorry, wir haben gerade keine Arbeit für dich, und der muss halt selber zusehen, wie er gefühlt seine Familie ernähren kann, und das ist mehr als brutal.
Ja. Brutal und hart. Ist es dann in der Branche da so, versucht man sich da gegenseitig, sagen wir mal, zu helfen oder zu stützen, oder sind da alle, ist da jetzt jeder auf sich selbst angewiesen und muss retten, was zu retten ist?
Nee, es war schon sehr, sehr schön zu beobachten, dass sich unsere Partnerfirmen aus der Touristik dann auch relativ zeitnah gemeldet haben oder wir uns auch. Und es da halt immer wieder einen Austausch gab und wir dann versucht haben, Synergien zu schaffen. Aber ja, also was das Thema Umsatz generieren angeht, da waren halt alle gleich betroffen, weil wenn da kein Flieger abhebt, dann kannst du auch keinen Umsatz machen, so gefühlt. Aber trotzdem gab es ja allein bürokratisch, gab es ja sehr, sehr viele Hürden, die wir dann meistern durften. Und das innerhalb von einer, ja, vom sehr, sehr schnellen Tempo her. Und da hat man sich dann schon gegenseitig unterstützt und das finde ich auch klasse, dass das in der Touristik auch gegeben ist, dass da alle zusammenhalten.
Was glaubst du, wie sehr wird das die ganze Branche verändern? Also wenn du, erstmal musst du dich ja wahrscheinlich an die Situation erstmal gewöhnen, weil bis es einen Impfstoff gibt, wird das Virus ja bleiben und die Unsicherheit wird immer groß sein. Darauf muss man sich als Branche irgendwie erstmal einstellen. Das ist gar nicht so einfach.
Das ist richtig, wobei ich jetzt schon Erfahrungen gesammelt habe, weil ich zum Beispiel über Pfingsten selbst in Holland war ein paar Tage und dann schon mal wieder Urlaub ausprobiert habe und ich dann gemerkt habe, dass selbst in Holland die ganzen Hotels und Gastronomien wissen, wie man sich entsprechend jetzt hygienisch aufzustellen hat. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur in Holland und Deutschland der Fall, sondern ich denke, das wird mittlerweile die ganze Welt gelernt haben. Und von daher glaube ich daran, dass wir lernen werden, mit dem Virus, in Anführungsstrichen mit dem Virus zu reisen. Das heißt also, es kann dir überall passieren. Es kann dir auch hier in Nordrhein-Westfalen passieren. Und auch hier, wenn du innerhalb des Landes Urlaub machst, wie du es gerade beschrieben hattest im Intro, kann es natürlich sein, dass du in einem Hotel bist, wo jetzt dann auf einmal ein Corona-Fall irgendwie auftritt und dann wird das ganze Hotel unter Quarantäne gesetzt und dann ja, sitzt du halt auch irgendwo an der Nord- oder Ostsee fest, dann kannst du da genauso wenig weg, wie du jetzt irgendwie von Mallorca aus wegkommst oder so. Also von daher, dieses Risiko geht man, glaube ich, gerade ein, wenn man Richtung Urlaub denkt, aber wir werden, glaube ich, alle lernen, damit zu verreisen und damit dann unterwegs zu sein.
Wie ist denn euer Eindruck da? Also wir stellen das so gemischt fest. Also es gibt jetzt so Leute, die sagen, ich will jetzt unbedingt weg, ich mache das, ich gehe auch das Risiko ein. Ne? Also vielleicht ist manchmal die Angst, also bei mir persönlich ist die Angst erstmal gar nicht primär die Nummer, ich krieg das, sondern die Angst ist, was du eben beschrieben hast mit der Quarantäne im Hotel, sag mal an der Ostsee oder Nordsee, was dir halt auch auf Mallorca oder in Griechenland passieren kann. Das ist das, was mir so manchmal so ein bisschen so, wo ich mehr über dieses Urlauben oder Reisen halt nachdenke, weil das muss ich mit auf die Festplatte nehmen bei mir, dass das passieren kann. Wie sehr stellt ihr das fest in der Firma, wie unterschiedliche Leute da drauf reagieren? Wollen die mehr Sicherheiten? Fragen die euch nach, was in dem Fall der Fälle passieren würde? Weil da, ihr seid ja dann auch Ansprechpartner wahrscheinlich.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, erst einmal ist es wichtig, dass man dann umso mehr darauf achtet, dass es ein schönes Hotel ist. Nein, Spaß beiseite, aber
also wenn Quarantäne, dann in einem guten Vier-Sterne-Haus.
Genau, richtig. Nein. Ja. Nein, dummer Spaß. Aber ich meine, natürlich sind wir Ansprechpartner und es gibt da unfassbar viele Leute, die dann Fragen stellen. Und was man auf jeden Fall merkt und auch anhand unserer Zahlen, Klickzahlen etc., dass es da einen gewissen Altersunterschied gibt. Also es ist tatsächlich so, dass umso älter die Menschen und vielleicht auch schon mit Kindern, Nachwuchs etc., dass sie dann schon sehr vorsichtig sind beim Reisen, während die, sag ich mal, die junge, ungebundene Generation dann einfach sagt, ach komm, was soll's, zur Not hänge ich halt irgendwo 2 Wochen länger im Süden fest und ein Thema erledigt. Und da merkt man halt schon große Unterschiede zwischen den Generationen, würde ich sagen, ja.
Ja, ist ja klar, wenn du, sag mal, keine Kinder hast, sag mal, ungebunden bist und bist dann, musst 2 Wochen in Griechenland auf einer Insel in Quarantäne im Hotel, ist das wahrscheinlich vielleicht nicht so hart, als wenn du wieder zurück musst, ne? Also ich habe immer so im Kopf so ein Elternpaar, die zum ersten Mal seit 14 Jahren ohne die Kinder unterwegs waren. Das war im Januar, Februar, und die haben eine Kreuzfahrt gemacht in Brasilien. Und die waren dann 5 oder 6 Wochen auf diesem Schiff anstatt 10 Tage. Das ist gut, das ist jetzt auch so ein Worst-Case-Szenario. Aber man muss es zumindest irgendwie auf dem Schirm haben, dass sowas passieren kann.
Vollkommen richtig, ja. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass so schlimm, wie es im Januar, Februar, März auch beim Reisen war, so wird es jetzt in Zukunft hoffentlich nicht mehr. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Hygienestandards jetzt wirklich deutlich erhöht wurden und kein Hotel der Welt möchte sich irgendwo einen Corona-Fall einfangen und damit dann in Anführungsstrichen bekannt und in die Medien kommen. Also von daher denke ich, wird da wirklich mehr Vorsicht geboten und von daher gibt es dann hoffentlich viel weniger Fälle, als wir es alle aus dem Januar, Februar, März irgendwie noch in Erinnerung haben.
Ja, ich glaube, es spielt sich natürlich auch ein. Also die Leute, das dauert zwar, das merkt man ja auch bei den Masken, erst ist immer so dieser, oh Gott, wie soll das gehen oder ich habe keinen Bock drauf und irgendwann spielt sich das natürlich bei den Leuten ein, diese Hygienemaßnahmen und wie geht jeder miteinander um. Du hast eben schon gesagt, du bist in die Niederlande rüber. Wo planst du denn noch Reise? Wo fährst du denn privat hin im Sommer? Hast du da was geplant?
Ja, ich habe auch bereits gebucht. Also ich werde im Juli nach Mallorca fliegen. Und ich denke mir halt, Thema Flugzeug ist natürlich auch immer so ein Thema, wo man sich jetzt dreimal mehr Gedanken drüber macht. Aber dann denke ich mir, wenn ich hier jetzt in Dortmund mit der Bahn fahre oder der U-Bahn etc., dann ist das teilweise noch kuscheliger, als es im Flugzeug ist. Und ja, auch da ist es einfach wichtig, selber dann mit Mundschutz etc. und auf Abstand zu gehen. Und ich denke, das ist dann auch gewährleistet. Und meine Partnerin und ich, wir haben jetzt beide gebucht und haben entsprechend den Fensterplatz und den Gangplatz gebucht und hoffen, dass der Mittelplatz frei bleibt. Wir werden sehen, was da. Das sind also die kleinen Tricks, um zu gucken. Bin gespannt, ob es aufgeht.
Ja, aber das ist aber ein schöner Trick, also für die Corona-Zeit zu sagen, okay, weil in der Mitte will ja eigentlich normalerweise keiner sitzen und sie bleiben ja öfter mal frei im Flieger. Also nehm das als Tipp schon mal mit. Glaubst du, dass es, kannst du schon mal so ein bisschen absehen, also Mallorca, das ist ja auch erstmal jetzt, glaube ich, 6.000 Leute dürfen da jetzt erstmal hin für die ersten Wochen und dann wird Spanien ja, glaube ich, nächste Woche wieder komplett aufmachen. Wird es denn aus deiner Sicht, sagen wir mal, in Europa, in diesem Reise-Europa 2020 im Sommer, sagen wir, neue Trendziele geben?
Trendziele in Europa ist relativ schwierig. Es gibt aber tatsächlich, wenn man jetzt auf Preis-Leistung schaut, gibt es da die eine oder andere griechische Insel, die normalerweise vor Corona immer extremst teuer war, die jetzt aber wirklich mit sehr, sehr günstigen Preisen werben. Und ich denke, das könnte dann aus zumindest Preis-Leistungssicht ein Trendziel werden. Da gibt es zum Beispiel die griechische Insel Thassos. Die ist noch relativ unbefleckt, sage ich mal, was Massentourismus angeht. Ja. Hat wunderschöne Buchten etc. Also das typische griechische Flair ist dort zu finden auf der Insel. Und ja, da kriegst du normalerweise nie was irgendwie unter 500 Euro, wenn du jetzt mit Flug und Hotel dorthin reisen möchtest. Und in diesem Sommer ist das tatsächlich möglich. Und das sind dann vielleicht die ersten Auswirkungen, auch was das Thema Preis-Leistung und das Thema neue Reiseziele innerhalb Europas angeht, dass man dann erkennt, okay, es gibt dann scheinbar die eine oder andere Insel oder eine oder andere Region, die dann sagen, okay, wir müssen jetzt verstärkt irgendwie um Touristen werben, damit wir nicht komplett leer ausgehen hier. Und von daher sollte man da auf jeden Fall sehr preisbewusst unterwegs sein und schauen, was da jetzt dieses Jahr möglich ist.
Das heißt, du schätzt, dass das Reisen nicht teurer wird?
Nein, auf keinen Fall wird es teurer. Also das war jetzt in den ersten Wochen so, gerade wenn man innerhalb Deutschlands sich jetzt an der Küstenregion sich ein Hotel oder eine Ferienwohnung suchen wollte, hat man schon gemerkt, okay, Thema Angebot und Nachfrage. Es gab extremst viele Deutsche, die dann an der Küste Urlaub machen wollten und dementsprechend waren die Preise auch erhöht. Dadurch, dass jetzt die EU sozusagen wieder geöffnet ist und die ganzen Airlines dann auch ihre Maschinen wieder bereitstellen, wird das dann auch entsprechend dann wieder in diesem Preiskampf ausgehen, wo dann im Endeffekt dann wir als Touristen davon profitieren und dann weiterhin auch gute Schnäppchen schlagen können.
Hier, Tourismus in Deutschland, ne? Eure Company sitzt in Holzwickede, du bist aus Unna, östliches Ruhrgebiet, ne? Du wohnst in Dortmund. Tourismusmäßig, was würdest du denn fürs Ruhrgebiet empfehlen, wenn man sagt, ich will in Deutschland bleiben und jetzt fahren alle entweder nach Bayern in die Berge oder an die See, Ostsee und Nordsee. Was würdest du denn im Ruhrgebiet empfehlen, wenn man sagt, hör mal, ich habe hier 3-4 Tage, ich fahre mal dahin, wo nicht jetzt jeder direkt als erster drauf kommt?
Also es gibt wirklich sehr, sehr schöne Gegenden auch im Ruhrgebiet. Da gibt es nicht nur die Großstädte, sondern meistens ist an den Großstädten gelegen dann auch wunderschöne Natur etc. Und ich finde das dann halt zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn man jetzt rund um Dortmund auch urlaubt, zum Beispiel auch im Kreis Unna jetzt hier, weil man dann nicht weit weg ist von den Großstädten, um da irgendwelche Aktivitäten zu verfolgen. Parallel ist es nicht weit Richtung Sauerland, wo man dann die Natur hat, wo wunderschöne Seen mit Wanderwege etc., Kanufahrten, ist dort alles möglich und ich finde diesen Mix einfach spannend. Während es, keine Ahnung, wenn man jetzt wirklich Richtung Nord- und Ostsee geht, hat man, das Wasser ist wunderschön, gar keine Frage, aber da fehlt dann vielleicht die Metropole in der Nähe und von daher denke ich, finde ich die Region, gerade das Ruhrgebiet, sehr, sehr spannend, weil es sehr, sehr facettenreich sein kann, wenn man nur, weiß ich nicht, ein bisschen mobil ist und mal nach links und rechts schaut.
Ja, wir planen auch eine große Ruhrgebietsfolge dann spätestens fürs nächste Jahr hier bei Reisen, weil es ja so vielfältig ist.
Auf jeden Fall, vor allem sind die Übernachtungsmöglichkeiten auch sehr, sehr stark geworden. Also es gibt hier auch Hotels mit Infinity-Pools. Die gibt es nicht nur in Griechenland auf Thasos, sondern die gibt es auch mittlerweile hier in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise im östlichen Ruhrgebiet. Und ich weiß nicht, ob man schon mal im Baumhaus übernachtet hat. Auch die Möglichkeiten gibt es hier. Und eine Nacht im Baumhaus ist einfach cool und vergisst man einfach nicht. Und ist auch definitiv nicht teuer.
Also muss man nicht nach Bali, sondern man kann Baumhausen, Infinity-Pool vielleicht rund um Unna haben. Großartig. Daniel, vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit, in wie ihr damit umgeht und ein bisschen Blick hinter die Fassaden. Wir drücken euch die Daumen, dass das alles gut geht und dass wir hoffentlich bald wieder irgendwie im nächsten ein, zwei Jahren in so eine Art Normalmodus wieder reinkommen fürs Reisen und dann wieder die Auswahl haben zwischen Ruhrgebiet und dann doch Bali, wenn man das möchte. Daniel, vielen, vielen Dank und euch alles Gute.
Danke, gleichfalls wünsche ich euch auch.
Alles klar. Tschüss.
Bis dann, Michael. Tschüss.